Die zweite Bundesliga der Männer ist nun 4 Spieltage alt und wir blicken auf die auffällig positiven wie negativen Starts einiger Teams. Wie viele Plätze sollte man im Hype-Train von Hertha BSC, Nürnberg und Kaiserslautern denn jetzt schon buchen? Und wie groß sind die Sorgen jetzt eigentlich schon bei St. Pauli, Darmstadt und Cottbus? Das bespreche ich nun mit Lisa Höfer und Matthias Kneifel. Let's go!
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Langer fliegt vorbei und der Ball ist im Tor. Und Augsburg ist oben.
Rossi zu kurzer Abwehr, lang genug für Willi Landgraf.
Wagner. Martin Wagner.
Und das 1:0. Markus Kurt aus dem Debüt.
Und Tor! Alexander Schur.
Der Blick auf andere Ligen.
Und damit ein herzliches Willkommen zum Rasenfunk, genauer gesagt zur Ligatur und noch genauer gesagt zur Ligatur der zweiten Bundesliga der Männer. Mein Name ist Marc Schwitzki, ich bin freier Sportjournalist und moderiere heute diese Sendung, übernehme quasi den Staffelstab von Eva, die dann nächstes Mal wieder dran ist. Und ich bin natürlich nicht alleine und, ups, das bleibt jetzt einfach drin, es ist live. Warum auch immer wollte sich das Intro nochmal melden. Wir sind alle hyped, selbst das Intro, finde ich gut. und mit wir alle ist zum einen gemeint Matthias Kneifel, grüße dich.
Ja, servus, hallo zusammen.
Darmstadt-Experte, Kickschuh-Blog-Betreiber und die Lilie des Rasenfunk-All-Star-Teams. Finde ich schön. Und zum anderen dabei Sportjournalistin bei der ARD Sportschau, Nürnberg-Expertin und erste Vorsitzende des Soma-Fanclubs, Lisa Höfer. Ich grüße dich.
Hallo zusammen, hallo in die Runde. Freue mich, am Start zu sein. Und ja, Fanclub-Vorsitzende würde ich mir mit auf den Zettel schreiben.
Perfekt. Ja, freut mich, dass du zwischen deinem Formel-1-Grind heute noch Zeit für die Sendung gefunden hast. Wir fühlen uns sehr geehrt. Das Programm der Sendung heute, wie gesagt, wir blicken heute auf die Starts der Zweitligateams, zumindest auf die auffälligen. Und da möchte ich natürlich gleich den Disclaimer reintun. Es ist keine Schlusskonferenz, es ist eine Ligatur. Wir können nicht alle 18 Teams heute besprechen. Wenn Teams zu kurz kommen, dann liegt das daran, dass sie entweder in der Zukunft vorbeikommen können oder weil Eva sie in der letzten Sendung auch schon aufgegriffen hat und wir jetzt nicht immer dieselben Teams behandeln wollen. Wir haben uns jetzt endlich quasi 6 von 18 Teams rausgepickt und damit werden wir schon genug zu tun haben, würde ich sagen. Und zum anderen wollen wir auf den jetzt abgeschlossenen Transfermarkt auch in der zweiten Liga blicken und haben uns gedacht, wir picken uns jeweils so 1 bis 2 Spieler raus, die in den letzten Tagen vor diesem sagenumwobenen Deadline-Day gewechselt sind und besprechen, warum wir die jetzt so sonderlich spannend finden und warum wir sie hier nochmal vorstellen möchten. Bevor wir das aber tun, gilt es einmal nachzusprechen. Der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Er finanziert sich einzig und allein durch die Unterstützung seiner Zuhörenden. Da möchte ich dieses Mal beispielsweise rauspicken zum Dank Normholz zu Friedberg, Matti, Delius, Thorsten Grönemeyer und Kein Eck. Sie unterstützen diesen Podcast finanziell, ermöglichen damit Max seinen Lebensunterhalt, aber auch, dass Eva und ich diese Sendung immer mal wieder moderieren dürfen. Also profitiert ihr inhaltlich extrem natürlich davon, ist ja logisch. Wenn ihr das auch unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf rasenfunk.de/supportersclub. Ihr findet den Link in den Shownotes und wenn ihr auf die Rasenfunk-Seite geht, gibt es auch einen großen Button mit Unterstützen. Ihr könnt das alles gar nicht verfehlen. Jeder Euro hilft. Schaut mal vorbei. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmal auf den Transfermarkt vorbei. Was für eine Überleitung. Die gelben Anzüge, die kommen jetzt erstmal wieder in die Mottenkiste. Die Florian Plettenbergs dieser Welt legen sich für fünf Minuten mal wieder hin. Das Sommertransferfenster ist geschlossen und wir drei haben jeweils 1 bis 2 Zweitligatransfers der letzten Tage mitgebracht, die wir besonders spannend finden, die wir nochmal besprechen wollen. Und ich würde sagen, Matthias, mach doch mal mit Kandidat Nummer 1 den Beginn.
Ja, ich habe mehrere tatsächlich mir ausgeguckt, aber ich reduziere die Anzahl derjenigen, die ich tatsächlich benenne. Zum einen würde ich sagen, Fürth hat nochmal tatsächlich massiv zugeschlagen auf den letzten Drücker im Transferfenster. Und der Name, der wahrscheinlich den allermeisten Fußballfans in Deutschland, die letzten Jahre auch die erste Liga verfolgt haben, bekannt sein dürfte, ist Jordan. Also sprich, wir erinnern uns, ihn noch bei Union Berlin gesehen zu haben, ist jetzt fix von Stade Reims gekommen, also aus Frankreich, hat aber schon eine ganz stolze Bilanz, also 150 Spiele, wenn ich mich nicht verrechnet habe, in Portugal, Frankreich und Deutschlands erster Liga. Bringt also einiges an Erfahrung mit, ist mit 30 Jahren jetzt auch noch nicht im allzu gesetzten Alter. Ich denke, er sollte tatsächlich auch die Offensivabteilung der Fürther nochmal ein bisschen beleben können, zumindest den Konkurrenzkampf anfachen können. Und deshalb, glaube ich, ist er zusammen mit Ademi aus Aachen und Blank, um da nochmal kurz zwei Namen zu droppen, die auch 40 geholt hat, durchaus jemand, auf den man achten darf. Ich finde es auch bemerkenswert, dass Fürth, die ja jetzt nicht auf Rosen gebettet sind, finanziell sich jemanden für 1 Million oder über 1 Million holen können von Aachen, eben Faton Ademi. Aber da genug des Name-Droppings, den nächsten, den ich nennen wollen würde,
ist... Ich würde kurz auf Jordan einmal eingehen wollen, weil ich das schon spannend finde, dass... Also das Stichwort ist ja wuchtig. Man wollte einen wuchtigen Mittelstürmer. Ja. Ich glaube, um noch so ein Pendant zu haben zu einem Silveni, der eher spielerisch akzentuiert ist. Jordan kenne ich noch ganz gut von Union Berlin. Qua meiner Arbeit, da muss man sagen, hat die Nummer gar nicht funktioniert. Also bei Union kam er nie so richtig an. Bei Gladbach, bei der Laie, war es okay, aber auch nicht so richtig glücklich. Und der tingelt jetzt schon ein bisschen durch die Ligen seit ein paar Jahren. Seine erfolgreichste Zeit hat er zweifelsohne bei Bern in der Schweiz. Aber wie ich schon in unserer sagenumwobenen WhatsApp-Gruppe bei den Allstars gesagt habe, Bern schafft es immer wieder, andere Vereine zu Trickbetrügen, habe ich das Gefühl, mit Stürmern. Also bei Hertha war es mal Wilfried Konga, der für 4 Millionen kam und der große Fang sein sollte, nie ankam. Bei Bern bilden sie immer wieder gute Stürmer aus, die woanders dann nie wieder funktionieren. Das ist so ein bisschen das Eintracht Frankfurt des kleinen Mannes, habe ich das Gefühl. Und ich bin extrem gespannt. An sich passt er ja mit seinen Stärken sehr gut in diese zweite Liga. Aber ich bin gespannt, ob der, also mit was für einem Flow der tatsächlich nach Fürth kommt und ob der so schnell ankommen kann. Da sind wahrscheinlich die ersten Spiele super entscheidend, um vielleicht so eine Art Selbstverständnis aufzubauen. Dann kann er Fürth total helfen. Ansonsten habe ich so eine gewisse Grundskepsis aufgrund der letzten Jahre.
Ja, also sie haben natürlich mit Futkoi und mit Rigotta sehr prominente Spitzen verloren. Insofern glaube ich schon, dass er dem Gesamtkonstrukt Fürth was geben kann. Gleichwohl, Glaskugel, wissen wir nicht, wie gut das funktionieren wird. Aber zumindest ist es ein Name, der wahrscheinlich auch denjenigen etwas sagt, die sonst nicht so sehr beheimatet sind mit den Neuzugängen. Da sind auch für mich sehr viele No-Names dabei, die wahrscheinlich jetzt dann durchstarten werden und mich eines Besseren belehren. Ich werde noch einen zweiten Namen in den Raum werfen und das ist eigentlich ein Cheatcode. Also Louis Ben Fahad, ja, also jemanden quasi... Ja. Gewiss zu sein, er wird uns verlassen, aber dann mit einem Agreement mit Freiburg quasi erstmal 7 Millionen einzustreichen und ihn dann aber auch zumindest für eine Halbserie und womöglich auch für die ganze Serie behalten zu dürfen, ist schon sehr fein. Also da hat KSC, glaube ich, sehr viel geleistet, um ihn an Bord halten zu können. Und jetzt ist er auch tatsächlich dann wieder mehr drin. Am Anfang der Saison war er ja so ein bisschen außen vor, angeschlagen oder vielleicht auch wegen dieser Wechsel. Arie, die dann jetzt sich so darstellt, dass er eben bleibt, aber erstmal nach Freiburg geht. Und ich glaube, auch für ihn als jungen Spieler ist Freiburg sicherlich ein sehr guter Pick, würde ich sagen.
Absolut, gehe ich mit. Bin großer Fan dieses Spielers. Ich hatte ihn in Klammern gesetzt, so als smarten Deal, aber jetzt nicht direkt als Neuzugang. Den hätte ich sonst auch namentlich erwähnt. Lisa, magst du weitermachen?
Ja, ich habe schon jetzt wirklich nur strebermäßig mich an die 1 bis 2 gehalten und habe meine Liste so richtig runtergestrichen, irgendwie gestern, vorgestern, in Vorbereitung auf die Sendung. Und hatte ja gehofft, dass wir heute vielleicht so einen kleinen Sneak Peek schon von Gustav Nielsen kriegen. Das war ja, ja. So ein bisschen heute, das war ja auch schon so groß angekündigt in der Vorberichterstattung hier auch von Stefan Leitl. Und da hätte ich schon auch doppelt hingeguckt, um ehrlich zu sein. Finde ich einen total spannenden Spieler. Hoffe, das war jetzt nicht deine Nummer 1 auf der Liste, Marc. So krass, klassisch, so härter.
Nee, gar nicht.
Ich habe auch extra gedacht, ich gucke jetzt nicht auf Nürnberg, ich gucke nicht auf das, was so obvious ist. Und über den Jungen wurde ja jetzt so viel irgendwie auch die letzten Tage gesprochen. Und ich finde es wirklich auch einen spannenden Typen. Also du kannst, glaube ich, noch ein bisschen mehr klar mit der Hertha-Brille dazu sagen. Aber schwedischer Nationalspieler, also ich weiß nicht, ob wir da so viele in der zweiten Liga von haben. Champions League-Erfahrungen zuletzt bei Brügge gewesen. 1,97 finde ich für einen Stürmer auch einfach ein richtiges Brett. Ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, dass er ja so gut in das Wikinger-Quartett passen würde bei der Hertha und da auch schon so voll angekommen sei. Ja, es hat mit mir was gemacht, dass ich dachte so, den würde ich heute irgendwie gerne sehen und wir können vielleicht ein bisschen drüber sprechen, wie so der erste Auftritt war. Warten wir jetzt vielleicht noch eine Woche, aber ich bin gespannt, so auch auf deine Einschätzung ehrlicherweise, Marc, weil du natürlich nochmal anders auf die Hertha guckst.
Ja, ich hätte natürlich auch Lust gehabt, ihn heute zu sehen. Das hat einfach dann nicht zum Spielverlauf gepasst, dieses sehr dramatischen Spiels gegen Magdeburg. Du sprichst schon ein paar Grundfakten an. Also, dass jetzt jemand, der zuletzt noch im WM-Kader von Schweden stand, jetzt in der zweiten Liga bei Hertha spielt. Das ist schon ein Ding. Du hast auch seine Größe angesprochen, 1,97 großer Mittelstürmer, auch ein Kreuz wie ein Schwimmer. Also das ist schon wirklich, wirklich ein Tier. Und genau der Typ Stürmer, der Hertha seit dem Abgang von Haris Tabakovic halt fehlt. So, da hat man lange eine Lücke gehabt. Letzte Saison ist David Kownacki, ja, hat gar nicht funktioniert, ist ein auch anderer Stürmertyp, aber da wollte man jetzt wieder diesen klassischen Zielspieler vorne haben, wobei Stefan Leitl jetzt heute auch nochmal vor dem Spiel gesagt hat, ja, aber ist auch im Pressing gar nicht so schlecht, also da macht ihn auch einiges aus und das ist ja auch ein neuer, ja, Fokuspunkt in Herthas Spiel, das Pressing. Man darf bei Gustav Nilsson bei all den Vorschusslorbeeren und der, ja, großen Vita für einen Zweitligaverein nicht vergessen, der hatte jetzt zwei völlig, ja, also verschenkte Jahre in Brügge. Der hat quasi 2 Jahre dort kein Fußball gespielt. Der war jetzt in der Trainingsgruppe 2, hatte gar keine Vorbereitung und Stefan Leitl hat auch schon auf der PK gesagt, also wenn der kommt, dann für 10 Minuten. So, und das, man wird die jetzt ganz langsam aufbauen müssen. Ich glaube, dass für Nilsson die Länderspielpause, die ja gefühlt einen Monat geht, dann Richtung September, Oktober, ganz wichtig wird, um dann zu adaptieren, vielleicht so ein paar Testspiele ja auch zu bekommen. Das wird sicherlich in der Phase bei einigen Teams der Fall sein. Aber an sich, Hertha hatte 2 ganz große, ja, Baustellen im Kader im Sommer. Das war die Linksverteidigung. Da hat man mit Mats Petersen jemanden gefunden und jetzt die Mittelstürmerposition mit Gustav Nilsson. Da hat man also jetzt Lösungen gefunden. Und ja, das Wikinger-Quartett, ich finde das immer so krass plakativ, aber tatsächlich hat Hertha jetzt einige Skandinavier.
Es ist hängen geblieben,
ne?
Bei mir. Es ist hängen geblieben.
Dann hat es ja funktioniert.
Diese klassischen boulevardesken Sachen, die man dann irgendwo aufschnappt in einem Text. Also wirklich, steht noch nicht mal hier auf meinem Cheat-Sheet, aber Wikinger-Quartett, ja.
Aber tatsächlich hat Hertha jetzt so ein paar Skandinavier. Man hat Thorstensson als Isländer, Gustav Nilsson als Schweden und die beiden Dänen mit Grönning und Pedersen. Zuletzt ja noch Gustav Christensen, den man jetzt abgegeben hat. Also ja, die Front wächst bei Hertha hoffentlich. Hoffentlich gibt es da keine Grüppchenbildung. Da geht es ja auch manchmal dann in die andere Richtung. Aber solange der Erfolg stimmt, passt das. Jo, Gustav Nilsson hatte ich in Klammern, habe ich, weil er jetzt auch nicht gespielt hat, nicht mitgenommen. Wen hattest du denn noch?
Ich bin irgendwie so ein bisschen bei den Stürmern am Ende gelandet, als ich so versucht habe auszusortieren und habe mir dann als zweiten Alessandro Vogt aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob der vielleicht auch in Klammern bei dir noch stand.
Ja, ja,
fand ich
auch.
Ah ja, Matthias, fand ich einfach eine super spannende, vielleicht auch ein bisschen obvious Personalie zum Besprechen. Aber vielleicht für den einen oder anderen, der noch nicht irgendwie von ihm gehört hat. 21-jähriger, ganz junger Schweizer Stürmer, U21-Nationalmannschaft, jetzt bei Heidenheim gelandet. Ist eigentlich erst im Sommer von St. Gallen in Richtung Hoffenheim und in Richtung Bundesliga gewechselt und dann so ein bisschen da, ich will jetzt nicht sagen, durchs Raster gefallen, aber bei Hoffenheim hat sich ja dann doch irgendwie einiges, ich will jetzt nicht sagen verschoben, aber dass Aslani dann doch geblieben ist, bleiben musste, man dann da so vorne im Sturm einfach den einen oder anderen noch hatte, Tim Lemperle vielleicht so ein bisschen der Prominenteste, dass man dann irgendwie auch sagt, so Alessandro Vogt, so schwierig, kam ja auch aus einer Verletzung, hatte irgendwie was am Knöchel, kommt jetzt so langsam wieder ran, den verleiht man lieber erstmal in die zweite Liga, auch mit Blick auf irgendwie Spielzeit, Ankommen in Deutschland und sich da irgendwie einfinden. Fand ich einen ganz spannenden Call auch für Heidenheim. Das ist ja jetzt schon auch ein, sag mal, ambitionierter Zweitligist an der Stelle und da war ja auch die letzten Wochen schon einiges los und ja, das war so jemand, wo ich dachte, boah, auf den glaube ich, kann man die nächsten Wochen auch ganz gut mal gucken. Wie gesagt, auch schon U21 Schweizer Nationalspieler. Könnte ich perspektivisch auch bei den Großen in der Schweiz sehen. Finde ich einen super spannenden Typen und dachte ich, den würde ich mal hier so mit reinwerfen wollen in unsere Wer hat uns so ein bisschen gecatcht? Transfernummer. Ja.
Darf in die Fußstapfen von Marvin Pieringer, den es zum SC Paderborn gezogen hat, treten. Was ja keine kleinen Fußstapfen sind. Wobei, wenn wir Petra fragen, ist sie, glaube ich, ganz glücklich mit dem Deal. Liebe Grüße. Ja, aber ich finde auch, durchs Raster gefallen trifft es eigentlich, weil eigentlich kriegt ein Zweitligist so einen Stürmer nicht. Aber weil sich die Dinge bei Hoffenheim so entwickelt haben, Hoffenheim generell, die haben einen vollen Kader, ist der Wahnsinn. Die haben eher auch gesagt, ach, weißt du was, das 7. Supertalent, das nehmen wir auch noch mit, wenn wir jetzt schon europäisch spielen. Und da ist er halt übergeblieben und ich bin extrem gespannt, ob er davon auch geknickt sein wird, weil er sich, glaube ich, schon gedacht hat, der wechselt jetzt zum Bundesligisten, spielt europäisch und so weiter und dann passieren die Dinge nicht so, wie er sich das gewünscht hat und jetzt ist er plötzlich in der zweiten Liga. Bin gespannt, ob ihn das moralisch ein bisschen mitnimmt, aber ansonsten rein sportlich gesehen natürlich ein Top-Stürmer, klar.
Also ich würde auch da mit zustimmen, dass mir gerade die beiden letzten Neuzugänge bei Heidenheim aufgefallen sind. Also zum einen Vogt und dann aber auch Michael Heule auf der Außenbahn. Ich glaube auch Petra hatte ihn schon mal kurz gedroppt bei der letzten Aufnahme und war ja auch so ein bisschen auf der Suche nach einer Defensivverstärkung im Mittelfeld. Aber im Endeffekt sind es die zwei auf den letzten Drücker geworden und beide eben aus der Schweiz, beide erfolgreich in der Schweiz. Also Alexandro Vogt war Pokalsieger, meine ich, mit St. Gallen und Heule war mit Thun Meister. Also sprich, die kommen aus einer erfolgreichen Saison und haben da auch mitgewirkt und nicht nur irgendwie am Rand gestanden. Und jetzt bei Heidenheim finden sie, glaube ich, immer noch ein Umfeld vor, das funktioniert. Also über Heidenheim werden wir vielleicht ein paar Takte sprechen, nicht in der Tiefe, aber zumindest sie sind jetzt mit dem Saisonstart voll dabei und haben jetzt mit den zweien, finde ich, Leute, die in dem Umfeld gut sich beweisen dürfen.
Du hast Name-Dropping betrieben und dabei einen Namen genannt. Wenn ich schon kurz gezuckt, Matthias, wo ich dachte, nein!
Jetzt deine Liste jetzt, ja, Marc. Jetzt aber hau raus. Jetzt,
denn ich habe Faton Ademi dabei. Der Königstransfer, muss man ja wirklich sagen, von der Spielvereinigung aus Fürth. 1,2 Millionen Euro für kein Spieler hat Fürth mehr Geld ausgegeben in diesem Sommer. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann verstehen, wieso. Ich kann verstehen, warum man dieses Geld für dieses Talent ausgibt. Denn in meinen Augen ist Ademi echt ein Top-Talent im zentralen Mittelfeld. Letzte Saison mit nur 19 Jahren hat der 35 Drittligaspiele für Aachen bestritten. 19 Mal von Beginn an, 6 Tore, 2 Vorlagen. Ist ein aggressiver Box-to-Box-Spieler, würde ich sagen. Also irre gut gegen den Ball. Der hatte teilweise echt Freak-Zahlen in der dritten Liga, was so zentrale Mittelfeldspieler und Defensivqualitäten angeht. Habe ich mir mal bei Wirescout angeguckt. Unglaublich fleißig, erinnert da in der Hinsicht so ein bisschen an El Fawusi, der aus Aachen zu Schalke ging. Also ich glaube, ja, den Typen Spieler, den bildet Aachen gerade ganz erfolgreich aus. Und dazu kommt eben, dass er aber auch Präsenz in der gegnerischen Box hat. Er ist kopfballstark und hat einfach ein sehr energetisches Spiel. Ich finde nicht, dass er der absolute Feinmotoriker ist. Also ist jetzt nicht der mit der super feinen Klinge, aber körperlich gut dabei, irre intensiv, passt damit ja auch, glaube ich, schon zum aktuellen Stil einfach der zweiten Liga, wo es auch viel dann um Manndeckung, Mannorientierung geht. Da musst du permanent Meter machen, Intensität deines Gegners matchen und so weiter. Und er passt, glaube ich, auch dazu, dass Fürth ja diese Saison, glaube ich, auch wieder höher pressen will, als es jetzt in der Vergangenheit der Fall war. Also ich muss wirklich sagen, mit 20 Jahren schon so viel gezeigt, dass ich glaube, dass er Fürth auf Anhieb besser machen kann in der zweiten Liga. Klar, er muss jetzt erstmal ankommen. Wer weiß, ob das nicht doch ein paar Wochen dauert. Aber auch da hat er jetzt ja die ersten paar Spiele als Eindrücke. Dann kommt die Länderspielpause. Ist, glaube ich, für diese späten Neuzugänge ganz dankbar eigentlich, dass man sich dann nochmal orientieren kann zusammen mit dem Trainerteam, was soll passieren. Aber Faton Ademi, also den hätte ich auch bei ganz vielen anderen Zweitligisten gesehen, von der Qualität her, von der Spielanlage her. Und Fürth macht das Rennen. Und ich habe schon im Vorgespräch gesagt, ich habe einen Spieler dabei, den finde ich einfach so vom Datenpaket und so weiter sehr spannend und vielversprechend. Und einen Spieler habe ich dabei, der hat einfach Kultpotenzial. Und der Spieler, das ist Heliton. Heliton, der zum KSC gewechselt ist. Ich habe mich verliebt, muss ich sagen. Brasilianischer Innenverteidiger, 1,95 groß, ein absoluter Kühlschrank. Ich habe mir Highlight-Clips von dem angeguckt. Den kannst du gar nicht sehen auf dem Feld. Station in Brasilien, Portugal, Bulgarien und zuletzt 2 Jahre bei Göztepe in der Türkei. Übertrieben gute Karriere, wie ich finde. Holt sich jede Saison so seine 7 bis 10 gelben Karten ab. Ab und zu ist auch mal ein Karton dabei. Hat auch schon ein paar Minuten als Mittelstürmer gespielt. Was will man denn mehr? Also, das ist das volle Paket. Der soll beim KSC direkt auch sportlich wie auch als Führungsspieler wichtig werden, laut den Verantwortlichen. Also, die haben sehr große Erwartungen durchaus an ihn. Laut den Verantwortlichen hat er auch ein gutes Aufbauspiel. Da habe ich auch mal Wirescout befragt. Geben die Daten nicht her, aber liegt vielleicht auch am Spielziel von Göztepe. Vielleicht vor allem die auch nur hoch und lang gespielt. Das kann man ja immer nicht so ganz beurteilen. Das Geile ist nämlich, dass er wiederum in so Heider-Clips, der packt im Aufbauspiel auch gerne mal die Hacke aus. Also ist wirklich alles dabei.
Geil.
Das ist wirklich fantastisch und ich freue mich auf den. Also bin gespannt, ob der wirklich auf Anhieb so fußfest, der ist physisch wirklich ein irres Paket. Also
ich bin richtig hyped, obwohl das gar nicht mein Club ist gerade, Markus. Ich habe das in der Gruppe ja schon gelesen, als wir das vor ein paar Tagen
hatten. Ja, ich habe einen Fakt nach dem anderen gesehen und wirklich, dachte so, das wird ja immer besser.
Jetzt, wo du das hier gerade so runterratterst, ich hatte mich noch nicht so richtig mit ihm beschäftigt. Ja. Ich hatte das in der Gruppe aufgeschnappt und dann war ich so, naja, mal gucken, wann spielt Nürnberg gegen den KSC? Naja, ist noch was hin. Aber alles, was du jetzt gerade nochmal so erzählt hast,
ja, ich muss wirklich
klingt
sagen,
an einem richtig guten Leben und an einem richtig guten Typen, dass ich gerade kurz davor bin, schon mal schnell zu googeln und mir auch den einen oder anderen Highlight-Clip anzugucken. Ich sag also, dir, du hast Jogger, mich schon ein bisschen hyped jetzt hier auch. Also
Jogger Bonito in der KSC-Abwehr. Ich bin da. Haben ja auch zuletzt dann noch den Sandro Tremolet geholt als Innenverteidiger. Also haben da nochmal in der Innenverteidigung nachgelegt. Das war ja, glaube ich, schon etwas, was Senft auch gesagt hat. Auch so Thema Dreierkette, das kann er sich ja durchaus vorstellen. Er konnte einfach die Vorbereitung aber nicht spielen, weil es nicht genug Innenverteidiger gab. Da hat man jetzt nachgeholfen. Sind wir mal gespannt, was Heliton liefert. Aber ja, ich habe durchaus Bock und man kann ja mit 30 Jahren durchaus hoffen, dass er jetzt so viel Erfahrung hat, auch im Ausland zu spielen, dass er relativ schnell Fuß fassen kann. Ja, die also habe ich dabei.
Auch wenn Senft sein Geld ursprünglich mit Pokern verdient hat, ich glaube, dass er so einen Zocker mit der Hacke in der Innenverteidigung sehen
Komplett
will.
Komplett geil. Selbstverständlich ist Heliton auch Linksfuß. Ist
ja klar. Ja, klar.
Das hat Linksfuß als Innenverteidiger hat meistens eh schon Flair. Also von daher, ich bin dabei. Ich hatte noch ein paar andere Namen. Ich hatte den Stoikas, den sich jetzt Bochum geholt hat, den Rechtsaußen, wo ich so dachte, Hilfe, der hatte in der vorletzten Saison 15 Scorer in der belgischen ersten Liga, den kriegen sie mal ausgeliehen. Philippe Chaves bei Magdeburg könntest du nennen. Adrian Beck, der überraschend zu Osnabrück verliehen wird und schon zwei gute Spiele dort gemacht hat und die auf Anhieb besser machen wird. Also und Gustav Nilsson natürlich auch in Klammern stehen. Also dementsprechend, man könnte echt ein paar Namen angehen. Min, der neue Mittelstürmer, ja, der mit Sehnsucht gesucht wurde in Bielefeld. Mal gucken, wie schnell der ankommt. Aber auf dem liegt natürlich auch schon eine große Erwartungshaltung.
Um es dann vielleicht abzubinden, Dresden war ja eigentlich schon lange fertig mit seinem Kader und haben jetzt auf dem letzten Drücker noch zwei Junge ausgeliehen. Okpala kennt man hier aus der Region, weil er beim Waldhof groß geworden ist, hatte dann mit seinem Wechsel nach Paderborn ein paar Schlagzeilen generiert und dort durchaus auch seine Einsatzzeiten gekriegt, jetzt nicht im Übermaß, aber ich denke, da hat normalerweise Paderborn ein gutes Auge, wenn so junge Spieler aus unterklassigen Ligen holen und dass der jetzt gestern in Dresden auch ein bisschen schon Wirbel reingebracht hat, noch nicht so wirklich zielführend, aber dennoch, er hat schon auffällige Szenen gehabt, bin ich mal gespannt. Und Čović kannst du wahrscheinlich noch aus früheren Zeiten viel mehr dazu sagen. Ja. Von Bremen ausgeliehen an Dresden. Also es war nicht absehbar, dass die noch was machen, aber jetzt haben sie zweimal zugegriffen. Wahrscheinlich um einfach nochmal so ein bisschen was für die Spitze zu tun, also in der Kaderbreite, in der Spitze sozusagen. Schauen wir mal.
Mehr Breite in der Spitze.
Mehr Breite in der Spitze.
Perfekt. Gut, ich würde sagen, wir gehen dann in die Teams über, die wir heute besprechen wollen. Und wir gehen das Ganze tabellarisch an, gehen also von oben nach unten. Und dementsprechend kommt es noch überraschender, dass wir jetzt ganz zu Beginn über Hertha BSC sprechen. 5 Spiele gespielt, muss man sagen, zusammen mit dem Pokalspiel. Alle gewonnen. Die perfekte Bilanz von 12 Punkten und ein Weiterkommen im Pokal, wenn auch im Elfmeterschießen gegen Saarbrücken. Eigentlich muss man sagen, ich habe das Spiel ja offensichtlich über 120 Minuten gesehen. Man hätte es deutlich früher beenden müssen, aber so ist es manchmal im Pokal. Ich habe schon gesagt, ich möchte gar nicht heute zu viel monologisieren. Da kommt es auch auf euch beide so ein bisschen an, mich da manchmal vielleicht mit Fragen oder so noch mal ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken. Jetzt am Sonntag hat man den 2:1 Heimsieg gegen Magdeburg noch geholt, ist jetzt Tabellenführer der zweiten Liga, weil man auch das einzige Team in der zweiten Liga ist, das alle Spiele gewonnen hat.
Reib's noch mal rein, Marc.
Ja, gut. Ihr hattet alle Möglichkeiten in Kiel, muss ich sagen. Aber wo will ich hin? Erstmal zum Spiel gegen Magdeburg, um das vielleicht ganz frisch einmal abzuwiegeln. Da bin ich ganz ehrlich. Also ich gehe mit Patrick Sander. Mein Gott. Patrick Sander, da gehe ich komplett mit, wenn er sagt, man hat da ein tolles Zweitligaspiel gesehen auf hohem Niveau. Da gehe ich komplett mit. Irres Tempo, Intensität, wirklich gutes Spiel. Aber eins, was in meinen Augen eigentlich gerechterweise hätte unentschieden ausgehen sollen, Darmstadt, da kommen wir später zu, ganz viel später leider. Magdeburg hat ein wirkliches Top-Auswärtsspiel in Berlin gemacht, hat vieles davon provoziert, was man als Herthas bisherige Schwächen erkennen könnte. Hat Hertha das Leben echt, ja, na, zur Hölle gemacht, ist vielleicht zu viel, aber hat Hertha das Leben wirklich schwer gemacht? Hatte teilweise ein bisschen Pech, sei es eine Abseitssituation von wenigen Zentimetern bei einem Tor in der 56. sei es ein Lattentreffer. Hertha kommt zweimal gut ins Spiel mit diesen frühen Führungen in der jeweiligen Halbzeit. Also da kam dann auch einfach wirklich viel zusammen. Also ich habe eigentlich schon gedacht, dass wir heute dann eher über den Club aufgrund der Tordifferenz reden werden, weil beide bei 10 Punkten rauskamen. Am Ende gewinnt Hertha dieses Spiel, auch weil Magdeburg später dann selber die gelb-rote Karte noch sieht und beide das Spiel zu 10 beenden. Gewinnt man dieses Spiel und wie gesagt, steht jetzt mit einer tadellosen Bilanz da und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Deswegen würde ich einfach mal, Matthias, hast du eine Beobachtung oder eine Frage zu Hertha, die du loswerden
möchtest? Ja, vielleicht ein paar Beobachtungen. Also ich habe längst nicht so viel von der Hertha gesehen wie du natürlich, aber es kommt mir so vor, von außen betrachtet, dass weniger Hero Ball, mehr Teamsport angesagt ist.
Bei Nürnberg wäre es der Miro Ball.
Jetzt haust du sie direkt raus.
Genau. Und wir hatten ja auch schon mit meiner Anwesenheit hier im Podcast, hatte ich den Spruch geprägt, Berliner Sprinterclub. Sie sind immer noch schnell im Umschalten und schnell im Ballvortrag, aber es ist doch mehr Fußball, habe ich so im Gefühl. Also es ist mehr Ballbesitz, das könnten vielleicht die Daten hergeben, aber es wirkt auf jeden Fall mehr, als ob viel mehr Spieler und Mannschaftsteile eingebunden sind in den Ballvortrag und auch in die Defensivarbeit, als es vielleicht früher der Fall war. Insofern hatte ich auch schon mal in unsere Gruppe so reingeschrieben, ein bisschen zum Glück gezwungen, die Hertha durch die Transferphase, die ja mit reichlich Transfererlösen einhergegangen ist, aber gezwungenermaßen, also man brauchte die Gelder, hat dann ja auch so ein bisschen deutschlandweit auf sich aufmerksam gemacht, als man einfach gar keinen verpflichtet hat oder erst sehr spät im Juli die erste Verpflichtung auch per Laie festmachen konnte und zeigte die finanziellen Zwänge von der Hertha, dass da einfach Grenzen gesetzt sind, aber sie haben die Zeit genutzt, die auf dem Transfermarkt erstmal dahin strich, um, glaube ich, den Kader zusammenzuführen und wer noch die jungen Wilden vom VfB vor Augen hat, der findet sie jetzt vielleicht in einer gewissen abgespeckten Form bei der Hertha, weil doch einfach das Potenzial im Unterbau immer für so eine Millionenstadt da war und jetzt wahrscheinlich auch zwangsläufig zum Vorschein kommen muss. Spieler, die in der zweiten Reihe waren, wird ja immer wieder geschrieben, müssen jetzt zeigen, was sie können und tun es auch, wie Sessa. Und zuletzt war jetzt auch ein Interview mit dem Geschäftsführer Görlich in der Kicker und da waren Begriffe, die mir so immer wieder aufgefallen sind, wie Struktur und Klarheit. Also da ging es jetzt um Hertha in Gänze, nicht nur um das, was auf dem Platz zu sehen ist, aber das deutet ja darauf hin, dass mehr Plan dahinter steckt, um es mal ganz ketzerisch zu sagen, als vielleicht in der letzten Saison, wo man über die Weiterverpflichtungen von Cuisance und von Rehse versucht hat, den Aufstieg so ein bisschen zu erzwingen. Und jetzt scheint es erstmal über einen Umweg zum Erfolg zu führen, aber natürlich sind wir noch sehr früh in der Saison.
Du hast schon sehr vieles sehr richtig angesprochen, wo ich gar nicht widersprechen würde. Ich glaube, das eine Buzzword ist tatsächlich erstmal Peter Görlich, der jetzt dann im September jährt sich seinen Job das erste Mal bei Hertha. Er ist vor einem Jahr im September angetreten als Geschäftsführer bei Hertha. Und man muss schon sagen, es gibt, also wir können über gewisse Dinge, könnte man jetzt auch länger reden, Thema Kommunikation und so, es ist nicht alles perfekt, aber das, was Peter Görlich inhaltlich seitdem angegangen ist, das ist unglaublich wichtig. Auch in Kombination mit Ralf Huschen, den man ja gewinnen konnte vom SC Paderborn als Geschäftsführer Finanzen. Das ist das Tandem jetzt, was Herthas Zukunft quasi gestaltet. Und Hertha kommt aus einer Geschäftsführerzeit, die alles andere als einfach war. Aus den Friedi Bobic-Jahren. Danach war irgendwann nur noch Tom Herrich übrig. Tom Herrich hatte aber keine sportliche Kompetenz und so weiter. Und jetzt hat man dieses Tandem, dieses Duo, was Hertha in ja schon eine andere Zeitrechnung führen sollte. Und seitdem ist bei Hertha irre viel passiert. In der vergangenen Saison, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel drüber reden, aber an sich hast du schon das Wort gesagt, was ich auch benutzt hätte, Hero Ball. Ist in der letzten Saison wirkte alles sehr unstrukturiert und im Sinne von, naja, die großen Namen werden es schon richten, weil die haben ja schon anderswo funktioniert. Und da gab es die teuren Vertragsverlängerungen mit Rehse, mit Cuisance. Man hat aber auch so alte Recken gehalten wie Demme, Brooks, Leistner und gedacht, mit dieser Erfahrung kann man das auch irgendwie regeln. Naja, wir wissen alle, wie das geendet ist. Man hatte eigentlich nie effektiv etwas mit dem Aufstiegskampf zu tun, bis auf eine kurze Siegesserie in der Hinrunde. Und im Sommer folgte der Kahlschlag. Der Kahlschlag, du hast die Transferperiode schon angesprochen, alles ging gefühlt, niemand kam, wenn man es mal ganz plakativ ausdrücken will. Aber im Hintergrund ist einfach viel passiert. Hertha hat sehr viel im Verein umgestellt, ist sehr viel datengetriebener als vorher. Teilweise, wenn man so Sachen hört, denkt man sich, das kann gar nicht wahr sein, dass Hertha in den letzten Jahren so gearbeitet hat. Aber jetzt die Leute, die jetzt da sind, setzen es halt in andere Bahnen. Man hat beispielsweise die medizinische Abteilung sehr umgestellt, man hat das Scouting umgestellt, Man baut gerade das NLZ um und so weiter. Also man baut auch am Team um Team um. Das heißt, man hat mit Andreas Schumacher beispielsweise auch einen neuen Standardtrainer gewonnen, der zuletzt in Magdeburg war. Und siehe da, Hertha hat heute zum Beispiel wieder ein Tor nach einem Standard erzielt, nämlich aus einem Einwurf heraus, was auch unter Schumacher deutlich mehr in den Fokus geraten ist. Wir wissen, Einwurftrainer, das ist immer mehr ein Ding im Fußball modern. Die gewinnen an Bedeutung. Hertha hat jetzt mal einen Standardtrainer, der dem Rechnung trägt. Das heißt, man hat zwar an individueller Qualität vermeintlich verloren, man hat aber Faktoren verändert, um die jeweilige Qualität des Spielers mehr in den Fokus stellen zu können. Und dadurch können so Spieler, bei denen man ja wusste, dass sie irgendwas können müssen. Also Kevin Sesser kam vor 2 Jahren aus Heidenheim noch in der ersten Liga und alle wussten, eigentlich muss der zweite Liga können und vielleicht ist er sogar zu gut für die zweite Liga. Er kam aber 2 Jahre lang nicht an, weil es im Teamgefüge nicht stimmte, weil er sich an keiner spielerischen Identität klammern konnte auf dem Feld, weil er ständig verletzt war mit Muskelverletzungen, hat keinen Rhythmus aufgebaut. Eben jener Kevin Sesser ist jetzt Drahtzieher im Mittelfeld, wirkt so agil, so sicher, so aggressiv wie noch nie auf dem Feld und steht ein bisschen symbolisch dafür, was da jetzt passiert ist innerhalb des Sommers. Und der Spielstil hat sich krass verändert. Also Hertha war letzte Saison krass umschaltfokussiert, stand auch sehr viel tiefer. Das höchste der Gefühle war Mittelfeldpressing, aber dass man vorne anläuft, das hat man nie gesehen, bis auf ein paar vereinzelte, verzweifelte Versuche. Und nicht nur, dass Hertha eben jetzt die Spiele gewinnt, die Art und Weise ist, also das ist nicht zu vergleichen mit dem, was da letzte Saison passiert ist auf dem Feld. Man hat einen deutlich besseren Ballvertrag in allen Spielphasen, also sowohl im tiefen eigenen Aufbau bis ins letzte Drittel. Das zeigen auch die Zahlen, dass man einer der Clubs ist, der am verlässlichsten bis in den gegnerischen Strafraum aktuell kommt. Du bist so viel griffiger im Pressing und Gegenpressing und du merkst, dass da jetzt eine Mannschaft auf dem Feld steht, die eine echte Mannschaft ist. Stefan Leitl hat ja jetzt auch nochmal gesagt, also eines der Rezepte war klar, dieser Kader, dem mag es an der einen oder anderen Stelle an Breite fehlen, aber dadurch, dass die Gruppe so viel kleiner ist, fühlt sich auch jeder gebraucht, weil jeder die Aussicht auf Spielzeit hat. So. Und dadurch, in der letzten Saison gab es viele Spieler, die irgendwann gar nicht mehr dabei waren. Gröning war irgendwann nicht mal mehr im Kader, weil Kovnatski auf dem Feld stand, Schule auf der Bank und Gröning war nicht dabei. Natürlich ist der nicht super happy in der Kabine und im Training, so mit der Zeit zumindest. Und da hat man natürlich an Substanz verloren, aber die Frage ist ja immer, ob das so negativ sein muss, wenn man dafür die Gruppe stärkt. Eine Gruppe, die jetzt eine gesunde Hierarchie hat, die eine Spielidentität hat, die seltener ausfällt. Also es steht jetzt auch ständig dieselbe Startelf auf dem Platz. Auch das kennt man gar nicht aus Berlin. Und das sind alles Faktoren, die darauf einzahlen, dass die ersten Ergebnisse kommen. Und dann kommt dieses Thema, was man auch bei Schalke letztes Jahr gesehen hat. Irgendwann kommt so ein Selbstverständnis. Lisa, du kennst es gerade aus Nürnberg auch, dass Nürnberg
Spiele... Ich fühle ganz vieles, was du sagst. Ja, es ist ja ganz witzig eigentlich. So die Parallelen gibt es schon so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle.
Ja, am Ende sind es halt alles Sportler. Und da wissen wir, dass der Kopf ganz wichtig ist. Und wenn du irgendwann in Selbstverständnis kommst und dann vielleicht sogar erste Widerstände aus dem Weg räumst. Bei Hertha war, glaube ich, auch das Spiel jetzt gegen Braunschweig sehr wichtig. Du liegst 0-2 hinten, hast bis dahin gar nicht so viel falsch gemacht, aber liegst 0-2 hinten auswärts und musst wiederkommen und drehst das in den 5-2, am Ende geht es 5-3 aus. Das gibt dir, glaube ich, eine Brust, die ist mit keiner individuellen Qualität, die du dir dazu kaufen kannst, aufgewertet. Und das sind so die Faktoren, würde ich sagen, die dazu führen, dass Hertha jetzt so spielt, wie man spielt. Ich finde schon, dass du jetzt gegen Braunschweig in manchen Momenten, aber jetzt eben vor allen Dingen auch gegen Magdeburg, auch Dinge gesehen hast, da kannst du Hertha knacken. Also dieses zum Beispiel mannorientierte Pressing, was Hertha sehr intensiv spielt, kann durch gegenläufige Bewegungen, durch eine krasse Diagonalität des Gegners ganz schön krass auseinandergezogen werden. Das hat Magdeburg sehr gut gemacht in Phasen. Du hast Mittel, Hertha weh zu tun, auch bei, also Defensivstandards sind gerade ein Thema, da ist Leitl relativ erzürnt, dass man da nicht gut auftritt. Also das wird nicht immer so weiterlaufen in dieser zweiten engen Liga, aber dass Hertha so in die Saison gestartet ist, hätte ich niemals gedacht. Ich war nicht so skeptisch wie andere, die meinten, wird jetzt Hertha in die dritte Liga weitergereicht, weil ich die Vorbereitung schon zu überzeugend fand, da hat man all das schon gesehen. Aber 12 Punkte weiterkommen im Pokal, damit hätte ich so nicht gerechnet und dementsprechend ist natürlich Hertha die bislang größte Überraschung der Saison.
Ja, du hattest ja auch gesagt, das Spiel gegen Magdeburg hätte auch durchaus unentschieden ausgehen können oder es wurde auch in den Interviews danach bemerkt. Das war aber schon ein Stresstest heute und den haben sie jetzt, wie auch immer, auf jeden Fall bewältigt und nochmal quasi bewiesen, Braunschweig Rückstand umgebogen, jetzt gegen einen wirklich zähen, harten und spielerisch hochwertigen Gegner bestanden. das ist schon mal was, was nochmal die Brust ein bisschen, glaube ich, breiter werden lässt. Und mit diesen letzten Last-Minute-Neuzugängen, die sind jetzt nicht sofort gefordert. Das kann ja auch positiv sein. Also die kommen jetzt in eine bestehende Mannschaft rein. Die müssen nicht sofort funktionieren. Die wollen funktionieren sicherlich, aber sie haben Zeit anzukommen. Und das ist, glaube ich, auch was, was nochmal nicht zu unterschätzen ist. Also ich würde es eher als positives Element deuten.
Absolut. Adewumi kommt ja auch gut rein in seiner vierten Einwechslung, sein drittes Tor, also wirklich der Edeljoker, wenn man so will. Irres Tempo, gutes 1-gegen-1, also gibt Hertha auch etwas. Hertha hat letzte Saison offensichtlich zwei Dinge vor allem gefehlt, das war Tiefgang und Tempo und auch so 1-gegen-1 Fähigkeiten. Das hat man mit Maser und Scherhand komplett verloren, auch weil Reese sehr viel schwerfälliger in der letzten Saison war, als er es oftmals sonst war, wo er sich im Dribbling noch durchgesetzt hat. Da hast du jetzt mit Adewumi und Alpha Ruprecht, der auch spät kam, natürlich genau die Spielertypen dazu bekommen. Sofyan Guram ist ein interner Neuzugang, jemand aus der Jugend kam, aus der U23, der jetzt jedes Spiel von Anfang an auf der 10 gespielt hat. Er hat nicht in jedem brilliert, aber er hat schon in ein, zwei Spielen definitiv nachgewiesen, dass er es kann. Und er hat diese 1-gegen-1-Fähigkeiten. Mit Mats Pedersen hast du endlich den geforderten, gelernten Linksverteidiger dazu gewonnen, den du jetzt seit Jahren nicht mehr hattest. Wir erinnern uns, die letzten Jahre ist da immer Kabovnik rumgerannt. Und jetzt mit Gustav Nilsson vielleicht einfach nochmal ein Stürmer ganz neuer Qualität. Nicht komplett der neue Typ, weil Gröning geht in eine ähnliche Richtung, aber natürlich ein ganz anderes Regal, in das Hertha da gegriffen hat. Und ansonsten hast du viele interne Neuzugänge. Wer hätte gedacht, dass Jon Dago Thorsteinsson nochmal wiederkommt? Der war anderthalb Jahre ein absolutes, Missverständnis. So nicht eingelöst, letzte Halbserie nach Norwegen verliehen. Und man dachte, das wäre so der Abschied auf Raten, kommt im Sommer wieder. Und man dachte so, ja, Hertha wird schon irgendwann einen Verein finden. Und dann trennt sich das so ein bisschen wie bei Leon Jensen. Nee, Thorsteinsson spielt eine Top-Vorbereitung. Erzählt jetzt im Interview, er hat mit dem Trainer geredet, der einen klaren Plan für ihn hatte. Und als jetzt Martin Winkler gegangen ist, wo man auch schon wieder dachte, jetzt geht der Nächste, der jetzt auch schon gegen Heidenheim ja wirklich brilliert hat, kommt Thorsteinsson rein und spielt jetzt seit 3 Spielen richtig gut. Und das passt zu dem, was du gesagt hast, Matthias. Wenn das Gesamtgefüge stimmt, macht es das für den Einzelnen natürlich auch sehr viel leichter, entweder weil du komplett neu bist oder aus einer schweren Zeit kommst oder neu bei den Profis bist, dann reinzurutschen. Also aktuell passt wirklich gespenstisch viel bei Hertha. Das wird nicht immer so sein. Beispielsweise jetzt, wo Paul Seguin sich die Gelb-Rote geholt hat gegen Magdeburg. Paul Seguin ist elementar für Herthas Spiel mit dem Ball. Und ich bin extrem gespannt. Da zeigt sich die fehlende Breite beispielsweise, wer ihn ersetzen wird. Wahrscheinlich wird es Pascal Clemens. Pascal Clemens hat aber seit über einem Jahr, ehrlich gesagt, keine Stammspielerrolle mehr gespielt bei Hertha. Ist ein junger Bursche. Der muss das jetzt erstmal in der Qualität nachweisen. Und schon könnte es vielleicht da wieder Zahnräder nicht ganz ineinander greifen. Deswegen muss man vorsichtig sein. Aber in einer Liga, wo sich jetzt aktuell ja auch Teams wie Hannover und Darmstadt und so weiter schwer tun, wer weiß, was nach oben hin geht. Den Traum kann man in dieser engen Zweitenliga ja auch haben, dass du irgendwann ins Rollen kommst und dann passieren Dinge wie bei Schalke. Und dann fühlt sich das irgendwann logisch an, war es aber die ganze Zeit eigentlich nicht. Aber ich glaube, bei Hertha träumt gerade tatsächlich keiner so richtig, sondern alle sind absolut beseelt, weil alle sehr, sehr sorgenvoll in diesem Sommer waren.
Also wir hatten ja auch letztes Jahr, wenn wir uns zu diesem Zeitpunkt unterhalten hätten, Hannover, die vorne weggaloppiert sind, auch so mit einem umgebauten Kader, sehr hohe Frühform und die waren immer in Schlagdistanz, also sie hätten durchaus auch hochgehen können, aber ne, nach 4 Spieltagen stellt sich die Tabelle nicht von alleine auf, insofern erstmal abwarten, was tatsächlich passiert und es kann ja auch wichtige Spieler verletzt sein. Und du sprachst die Breite des Kaders an, ne? Da müssen jetzt nicht nur Sperren dazukommen. Dann gilt es wirklich zu gucken, wie kann Hertha so einen Aderlass, der womöglich irgendwann einen im Laufe der Runde ereilt, kompensieren.
Ja. Und dann kommen vielleicht auch noch mehr der Jugendspieler in den Vordergrund, denn ehrlich gesagt, ja, Berliner Weg und so weiter, aber so viele junge Spieler spielen aktuell ehrlich gesagt gar nicht. Also Guram ist neu reingerückt, der ist natürlich komplett neu und super, dass das aufgeht. Und Julian Eitschberger kann man auch sagen, weil er letzte Saison eine schwierige Phase hatte. Jetzt ist er unabdingbarer Stammspieler. Abseits davon kommt bislang kein wirklich junger Spieler zum Einsatz. Das wird auch daran liegen, dass man die aktuelle Achse sich halt einspielen lassen möchte. Aber die Mamusa Lums und Jelani Indis dieser Welt, die sind noch gar nicht zum Zug gekommen. Auch die müssen dann ja irgendwann in dieser Saison ja zeigen, dass sie schwimmen können in dieser Liga, wenn die Breite vielleicht mal fehlt und dann diese Chance für sie aufgeht, diese Tür für sie aufgeht, wie Stefan Leite es immer nennt. Da muss man gespannt sein. Aber das ist, glaube ich, das ist dieser, ich sag mal, dieser Schattenkader, den Hertha hat. Das ist die Jugend und der wird irgendwann nach vorne treten müssen. Und da bin ich sehr gespannt, ob dann diese Achse immer noch so so stabil ist, dass man auch diese jungen Talente mit ihren teilweise ja auch Ausfallmomenten kompensieren kann. Und dann kann das eine tolle Saison werden. Ich glaube, wenn du Hertha-Fans vor der Saison gefragt hast, was wollt ihr denn? Dann werden die meisten gesagt haben, ja, also wahrscheinlich, also Obertabellenhälfte wäre schon geil, aber weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich würde sehr gerne wieder mehr Spaß bei den Spielen haben und ein paar junge Spieler sehen. Davon geht aktuell relativ viel auf und deswegen sind gerade alle relativ beseelt und mal gucken, wie die Nummer weitergeht. Aber also
Guram bin ich wirklich gespannt. Der ist für mich schon einer, der das gewisse Etwas hat. Wenn er das über eine längere Distanz kultivieren kann, Hut ab. Das erste Mal bin ich in der Saisonvorbereitung über ihn gestolpert, weil hinter seinem Namen die estnische Flagge war und ich so, das passt
halb
so gar
Estland,
nicht.
Halb Estland, halb Marokko.
Genau, also Hut ab, auch in der Hinsicht. Bin gespannt, also ich werde ein Auge auf ihn haben, wie er sich entwickelt.
Cooler Junge, dem man das, glaube ich, so gar nicht zugetraut hat, weil das ein Talent ist, was jetzt nicht wie die Eichhorns und Masers dieser Welt, du hast nicht schon vor 5 Jahren von Guram gehört und da wurde gesagt, das ist er. Sondern der hat gebraucht, der hat auch im Übergangsjahr ein komplettes Jahr verloren. Und das sah zwischenzeitlich, dann kam er nochmal in die U23 letztes Jahr, hat man ihn so mitgenommen. Und da hat er wirklich überzeugt. Und so kann es dann ja manchmal gehen. Manche brauchen diesen Übergang auch durch die zweite Mannschaft. Den hat er genommen. Und ich sage immer wieder, er spielt kleiner, als er ist. Weil Guram 1,86 ist, 1,87 auf manchen Plattformen geführt. Zockt aber wie so ein Maser. Also sehr niedriger Körperschwerpunkt, sehr enger Drehkreis quasi, also dreht sich super auf. Ich habe das Gefühl, der hat irgendwann nochmal einen Sprung gemacht, aber einfach seinen Spielstil beibehalten. Und solche Typen werden ja durchaus gesucht, die als hängende Spitze so ein bisschen agieren können. Also, nee, der macht tatsächlich gerade großen Spaß. Und ich finde, großer Spaß ist eine perfekte Überleitung. Perfekte Überleitung zum 1. FC Nürnberg, der aktuell mit 10 Punkten von Tabellenplatz 2 grüßt. Auch das, Lisa, hätte der Club wahrscheinlich so in der Form nicht erwartet. Um jetzt einmal kurz weiter zu moderieren, jetzt am 4. Spieltag gab es ein 2:2 in Kiel, darauf werden wir gleich eingehen. Es gab auch in der ersten Runde ein knappes Weiterkommen bei einem Drittligisten im Elfmeterschießen, auch das ist deckungsgleich
mit Hertha. Kaum Nerven gekostet.
Viktoria Köln war es in dem Fall. Und ich würde sagen, wir reden heute über die sportliche Situation, aber auch über einen ja Transfermarkt, der ein bisschen überrascht hat zum Ende hin mit einem Nichtabgang. Das hat man ja auch so selten, dass quasi überrascht, wer nicht geht. Darüber wird gleich zu reden sein. Aber Lisa, nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Gefühlswelt. Wie blickst du denn auf diesen Saisonstart des Clubs?
Ja, du hast zwei Wörter eigentlich gerade auch schon genutzt, Marc, als du über Hertha gesprochen hast. So gespenstisch habe ich in den letzten Wochen echt auch oft genutzt und war wirklich auch so ein bisschen, okay, wow, kann ich gerade alles gar nicht so richtig fassen. Und das zweite ist schon auch so ein bisschen beseelt, weil man es einfach irgendwie auch mal verdient hat als Fan, irgendwie, wenn man so viele schwierige Jahre hatte oder so viele Jahre, wo einfach nicht so viel zusammengelaufen ist, dass man jetzt in so einem positiven Flow ist. Also ich bin auch gerade so ein bisschen zwischen, ist das noch mein Club, über, oh mein Gott, das ist ja wirklich gerade mein Club. Und wenn man sich so ein bisschen genauer anguckt, was dahinter steckt, dann macht ganz, ganz vieles auch Sinn und man sieht, dass es kein Zufall ist. So, ich finde, das ist eigentlich das, was gerade so das Schönste in der Situation ist, dass man wirklich sich das über die letzten, ja, 2, 2,5 Jahre erarbeitet hat, also wirklich so die Verpflichtung von Joti Schatzi-Alexiou und Miro Klose, dass dieses Tandem jetzt da ist, was da passiert ist, das ist wirklich so der Baustein, glaube ich, für ganz, ganz vieles, was man jetzt sieht. So, ich glaube, viele sind im Moment so ein bisschen bei, ja, super, dass sie an dem Miro Klose festgehalten haben und naja, guter Trainer, guter Typ. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Menschen mich auf Miro Klose in den letzten 2 Jahren angesprochen haben, weil das natürlich jemand ist, der auch so eine Strahlkraft mitbringt. Aber es sind, glaube ich, auch wirklich noch einige Bausteine drumherum. Ganz vieles, was du jetzt auch gerade so ein bisschen von Hertha erzählt hast, wo ich ja nicht so tief drin stecke, erinnert mich sehr an den Club, nur dass man mit dem Club vielleicht schon 1, 2 Jahre weiter ist.
Genau.
NLZ, junge Spieler, du musst immer wieder verkaufen, du musst gucken, wie du irgendwie auf Transfererlöse kommst. Du hast irgendwie gefühlt jedes Jahr einen neuen Kader. Du weißt als Fan so ganz klassisch nicht, lohnt sich jetzt das Trikot zu holen oder ist der Spieler in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder weg, weil man halt einfach jeden, der irgendwie ein bisschen kicken kann, auch schnell wieder verkaufen muss. Und das war schon manchmal schmerzhaft so in den letzten 2 Jahren. Also ich weiß gar nicht, wo es neulich irgendwie auf Instagram war. Ich habe neulich einen Kader gesehen, so wenn das die Clubmannschaft wäre aus den letzten 2-3 Jahren mit den Spielern, die man halt abgegeben hat. Und ganz,
die Browns
ganz vieles,
und Uso und ja, so was dieser Welt.
Und die Kastrops und die Yelts. Also da gibt es wirklich eine ganze erste Elf, die jetzt in der Bundesliga oder im Ausland spielt und die wirklich einen Transferwert dem Club eingebracht haben, der super wichtig war, ja. Die aber auch spielerisch natürlich dem Verein irgendwie geholfen hätten. Und dass man jetzt an der Stelle ist und man vergisst es so ein bisschen. Wir haben auch dieses Jahr als erster FC Nürnberg so den einen oder anderen echt guten verloren. Das habe ich schon fast wieder vergessen. So, das habe ich mir hier extra noch aufgeschrieben. So, die komplette Abwehr ist, by the way, neu. Da war ein Fabio Gruber, der jetzt Stammspieler bei Mainz ist. Da war ein Luka Lukoschwili, der jetzt Stammspieler bei Köln ist. Da hast du zwei Außenverteidiger. Yilmaz, der auch zurück nach Freiburg musste, und ein Kudusu, den wir auch gerne beim Club irgendwie gesehen hätten, dann aber zurück nach Augsburg, jetzt bei Bielefeld gelandet, also komplett neue Kette da hinten. Das habe ich schon fast wieder vergessen in den letzten Spieltagen, weil so viel einfach an der Stelle funktioniert. Stichwort auch junge Spieler, um das vielleicht schon so anzuteasen. Janisch, Porstner, hätte ich vorher nicht drauf gewettet, dass das die beiden sind, die sich da jetzt auch so festgespielt haben und die es echt auch richtig, richtig gut machen. Ja, mit dem einen oder anderen Ausfall verzeihe ich denen aber auch, weil das sind eigene Jungs aus den eigenen Reihen, die sich da reingearbeitet haben, auch über die U23, beides so richtige Klubberer, die da irgendwie aus der Kurve beziehungsweise einfach auch aus den ganzen U-Mannschaften kommen.
Die fränkische Zange, finde ich
ja,
gut.
Ja, also das macht echt auch Bock als Fan an der Stelle. Selbst wenn da was nicht läuft, dann sage ich, okay, die sind Anfang 20, das ist eine super junge Mannschaft, die hauen sich in jeden Ball rein. Und dass man jetzt sieht, man hat die schon so die letzten 1-2 Jahre in meinem Kader gehabt, auch Janisch hat schon das ein oder andere Spiel gemacht, war dann wieder ein bisschen außen vor, hat jetzt aber auch gerade die Situation, dass er wirklich, wirklich gut in die Saison reingekommen ist. Das macht einfach Bock. Und dann so ein Soma halten zu können, und wirklich, ich konnte es nicht glauben, wirklich, ihr hättet meinen WhatsApp-Verlauf während des Spiels gegen Bielefeld sehen sollen, als dieser Nicht-Torjubel war und ist auch mit ein paar Freunden direkt so, oh Gott, was ist da los? Ist das schon jetzt, weil er geht? Und oh mein Gott. Und es dauert irgendwie keine 10 Minuten bis dann. Und auch da dachte ich, so ist das noch mein Club so platziert im Live-Spiel bei Sky im Co-Kommentar das zu droppen, in der gleichen Minute so ein Edit auf Insta zu posten mit er bleibt, da dachte ich auch so, okay, das ist irgendwie alles nicht mehr mein Club, das läuft hier gerade zu rund und zu gut. Und gleichzeitig ist es auch einfach richtig, richtig schön, mal in so einer Situation zu sein. Ich kann es nicht anders sagen.
Ich habe ganz viele Gedanken auch zum Club. Beginnen wir vielleicht mal bei Miro Klose, der, ja, wir dürfen nicht vergessen, vor einem Jahr gab es Endspiele für
Endspiel
Miro Klose.
Endspiel in Düsseldorf. Wir hatten es in unserer kleinen Gruppe ja auch ein paar Mal. Der Verlierer bekommt Markus Anfang. Das war so der Running Gag.
Und in der Situation will man vermeintlich nicht stecken. Ich hatte ihm ja schon, na, was heißt die Stange gehalten, wäre vielleicht zu viel, aber ich fand teilweise die Kritik an ihm krass, weil mir da immer wieder ein bisschen vergessen wurde, wie die Transfersommer vom Club so aussahen und dass man ihm teilweise echt Bärendienste geleistet hat, was Abgänge angeht und vor allen Dingen auch späte Transferphasen, also wie spät teilweise noch Spieler wie Kaspar Jander da beispielsweise gegangen sind und wie spät dann auch die Jahr 9 kamen aus teilweise, also das waren dann gefühlt die 17-jährigen Franzosen aus dem NLZ von irgendeinem Top-Club, die haben noch nie in Deutschland gespielt, die können die Sprache nicht und haben auch noch kein Profiniveau, bitte Miro, mach mal, so ungefähr. Und das ist ja eine Aufgabe, die alles andere als dankbar im ersten Moment ist. Und Klose hat sich dem gestellt, ich fand ihn in seiner Kommunikation immer sehr unaufgeregt. Ich habe jetzt gerade relativ frisch sein Interview in der 11 Freunde gelesen, wo er auch sehr viel über seine Entwicklung redet. Und ich glaube, du siehst jetzt, dass da ein Trainer ist, der auch ein bisschen angekommen ist. Also Miro Klose als Profi-Cheftrainer ist jetzt angekommen. So, und er ist in Nürnberg angekommen und hat sich jetzt eine Achse bauen dürfen mit gewissen Spielern. Beginnend mit dem Jan Reichert, der jetzt Kapitän ist, über dann auch natürlich Spieler wie Finn Becker, Julian Justwahn, Soma, den man jetzt halten konnte, wo sich ein Schatzi Alex so hinsetzen kann und sagen kann, ja, alles unter 20, 25 Millionen. Aber das ist ja genau das, die Schmerzen, die du vorher hattest, Lisa, in Bezug auf gewisse Abgänge, die haben ja den Luxus gebildet, dann irgendwann diese Spieler zu bilden. Das ist ja das Fundament, auf dem das finanziell baut. Und ich glaube, Schatzi Alex hatte irgendwo auch gesagt, naja, das ist jetzt das erste Mal, haben wir das Gefühl, das ist so unser Kader. Den haben wir gebaut, völlig mit Überzeugung. Wir mussten niemand mehr schmerzhaft gehen lassen. Klar, da sind ja auch Spieler dabei, wie jetzt ein Finn Otto, die sind neu, aber die sind nach einer festen Idee gekauft. Also der ersetzt ja Fabian Gruber einfach 1:1.
Genau, ja, glaub, Fabio. Also, Fabio, aber ja, also absolut.
Fabio, sorry.
Du hast total viele Punkte richtig gemacht, Marc, auf jeden Fall.
Und dazu dann, wie gesagt, und man darf halt teilweise auch nicht unterschätzen, wenn dann das auch da wieder das Gefüge greift, glänzt der individuelle Spieler und der individuelle Spieler bei Nürnberg isoliert betrachtet, da sind einige dabei, die sind zu gut für die zweite Liga, Punkt. Also Javier Fernandes wird nach dieser Saison nie wieder zweite Liga spielen, die Leihgabe vom FC Bayern.
Der ist zu den Bayern müssen, das war ja jetzt schon
dann, und
dankbar, dass er noch hier ist, aber absolut, also da sind schon ein paar Deals dabei, das muss man, finde ich, schon auch zu sagen, auch Adam Makiev, über den haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen, finnischer Nationalspieler.
Definitiv und ein Top-Finisher. Definitiv
auch einer zu gut für die zweite Liga. Dass auch ein Justwan oder auch ein Becker Bundesliga-Erfahrung haben, es da nicht gepackt haben, zeigt eigentlich auch, die haben Potenzial für mehr. Und dass man solche Jungs jetzt halten kann, dass die nicht alle jetzt sehr kurzfristig zusammengewürfelt sind, das ist einfach genau das, was man jetzt merkt. Also, dass Soma jetzt geblieben ist, das ist so ein bisschen die Kirsche auf der Torte. Auch das hätte ich fast verschmerzt. So, ich hätte verstanden, hätte man gesagt, bei 20 Millionen. Und das war ja das, was man hört, was zuletzt auf dem Tisch war von West Ham United, dass man bei 20 Millionen auch vielleicht als Club sagt, Mensch, da ist man dann noch...
Aufstieg bringt uns mehr Geld.
Ja, ja. Und dass man das jetzt so durchzieht, finde ich super. Ich hätte es aber auch sogar ein Stück weit verstanden, wenn man sagt, Mensch, das ist jetzt ein Angebot, da muss man irgendwie zugreifen. So, man guckt, dass man sich vielleicht irgendwie noch gut verstärkt. Selbst wenn du jetzt jemanden holst für 5-6 Millionen, so, dann wäre das für die zweite Liga kein schlechter Deal. Ist aber ein Statement, finde ich auch richtig, richtig gut. Und ich mochte tatsächlich auch den Satz von Jutti Chassi Alexiou, das haben sich die Fans jetzt ein Stück weit auch verdient. Und das hat sich der Verein verdient. Und das hat man sich jetzt irgendwie einfach auch erarbeitet mit diesen ganzen schmerzhaften Situationen, durch die man ist. Das trifft es total, dass man jetzt eine Mannschaft hat, die wirklich eine Mannschaft ist. Und ich finde, das ist tatsächlich auch was, was man total spürt. Es stimmt einfach sehr, sehr, sehr in diesem Team. Das sind so Kleinigkeiten, die ich auf dem Platz beobachte, wie da miteinander umgegangen wird. Das sind so Kleinigkeiten neben dem Platz. Jan Reichert hast du gerade auch schon angesprochen. Finde ich, hat sich auch krass entwickelt. Ist ein richtiger Leader geworden. Jetzt auch
der ist ja auch jetzt gerade Papa geworden.
Genau, ne? Jetzt auch Kapitän, Papa geworden.
Das macht
geworden,
viel, glaube ich, mit jemandem.
Hat diese Woche den Eiswagen zum Training mitgebracht, um halt die Ankunft des Babys zu feiern. Auch was da so los war und ist, auch so untereinander, wie sich die Jungs irgendwie pushen, auch was für kleine Insider es dann da auf Social Media gibt und so. Das sind so Kleinigkeiten, die sind vielleicht im ersten Moment banal, aber die zeigen sehr, dass es da einfach stimmt. Und das ist genau so ein bisschen das, was du gerade auch zu Hertha angerissen hast. Selbst wenn dann mal jemand wegbricht, und das hatten wir beim Club jetzt auch im Spiel gegen Bielefeld, Finn Otto total etabliert. Man vergisst total auch, ehrlicherweise, dass das auch einer ist aus der dritten Liga von Ferl, auch sich da eingefügt, als hätte er nie irgendwas anderes gemacht, wirklich total.
Ja, weil die Profile also, klar sind und weil ja, man sagt, spiel einfach genau das, was du vorher gespielt hast.
Es matcht so gut, ja. Ausgefallen gegen Bielefeld und dann kommt da ein 18-jähriger Christian Mandic rein. Ja, auch einer mit einer guten Veranlagung, hat auch im Pokalspiel gegen Köln dann deutlich mehr gespielt, als wahrscheinlich geplant war, dass er spielt, weil man ja dann doch noch sehr, sehr spät und sehr, sehr unnötig das 1-1 in die Verlängerung kassiert hat. Zockt da wirklich richtig, richtig abgeklärt mit, geht zum Elfmeterpunkt und haut da in so einer Situation den Elfer rein und rutscht dann halt auch einfach in die Startelf, weil Finn Otto kurzfristig nicht kann. Und ich glaube, keinem ist aufgefallen, dass das ein 18-jähriger Junge ist, der da das erste Mal von Beginn an draufsteht, weil er einfach schon auch im Dunstkreis dieser Mannschaft irgendwie war, viel mittrainiert hat, weil ich auch da finde, das macht Klose richtig, richtig stark. Das ist aber auch das, was aus dem NLZ passiert. Andi Wolf als U23-Trainer, wie eng da die Verknüpfung mittlerweile bei ganz, ganz vielen ist. Und ja, die nächsten Jungen kommen danach, wobei gefühlt die ganze Mannschaft jung ist. Also im Durchschnitt.
Über Einnahmen haben wir noch gar nicht geredet.
Ja.
Und das ist für mich die Reinkarnation von Miro Klose, wenn man so will.
Piet Skobel.
Ich muss wirklich, also ich frage mich wirklich, man müsste ein Doppelinterview irgendwann mit ihm und Miro Klose haben, weil die Geschichte sich ja ein bisschen Leicht. Jetzt ist Kloses Weg noch unwahrscheinlicher gewesen in den Profifußball, führte dann auch in krasse Höhen, aber war unwahrscheinlicher. Aber wir reden hier über einen Jungen, der bis 2024 im Sommer für den Eimsbütteler TV gespielt hat, in die zweite Mannschaft von Nürnberg wechselt und dann kriegt Klose wahrscheinlich irgendwann mit, weil der macht 11 Tore und 5 Vorlagen in 17 Spielen in der Regionalliga Bayern. Moment mal, da ist ja einer. Und wenn ich Piet Skobel in Interviews höre, ist das so ein smarter, bodenständiger Junge, dem du eben anmerkst, dass das keine NLZ-Geburt ist, dass der einen ganz normalen Weg lange Zeit gegangen ist, wahrscheinlich auch gedacht hat, naja, weil ich meine Lehre mache oder mein Studium. Studiert er nicht sogar nebenbei?
Genau, er studiert nebenbei. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ihn auch ansonsten, Empfehlungstipp in der Mediathek war bei Blickpunkt Sport letzte Woche. Ah. Wohnt in der WG mit zwei normalen Menschen, die quasi nichts mit dem Profisport am Hut haben, studiert, freut sich und kann es gar nicht fassen, wenn er jemanden im Stadion mit seinem Trikot sieht und ist fast irgendwie nervös, das dann zu unterschreiben, weil er so gerührt ist, dass da jemand sein Trikot hat. Also
und der wird unter ganz, die Fittiche genommen eines ehemaligen Weltklasse-Stürmers. Und man sieht ja, dass Piet Skobel sich immens steigert. Also, immens steigert und jetzt nach 4 Ligaspielen bei 3 Toren und einer Vorlage steht. Also das stimmt dann auch noch. Und das ist halt manchmal, fügt sich dann zeitlich so alles zusammen und dann kann sich so ein perfekter Sturm ergeben. Matthias, jetzt hast du noch gar nichts zum Club gesagt. Hast du noch Gedanken?
Also ich habe mir viel aufgeschrieben, aber ihr habt auch tatsächlich viel erwähnt. Also ich finde auch, es ist aktuell total stimmig, was in Nürnberg vor sich geht. Die Offensive hat sich gefunden, die Defensive, den Umbau hast du genannt. Erwähnt, Lisa, der war ja auch massiv, scheint überhaupt keine Probleme zu machen. Den von dir erwähnten Mandic, ne, und Skobel, die beide erstmal so in der Regionalliga reifen konnten, um dann quasi ein paar Stufen höher auch ihren Wert unter Beweis zu stellen. Soldic ist so the next big thing womöglich mit 16 Jahren. Also auch einer, der sicherlich interessant sein wird zu verfolgen. Das Elf-Freunde-Interview hatte ich auch gelesen, über das Arbeitsethos und über die Ordnung und Disziplin, die Miro Klose gerne groß schreibt, und das, ich glaube, wenn du so einen zum einen verdienstvollen Ex-Profi hast und zum anderen aber auch jemanden, der immer noch bei sich bleibt und eben sagt, die Basics sind wichtig, Jungs. Ihr könnt vielleicht fliegen, aber erinnert euch immer, worauf es ankommt. Und ich glaube, da ist er einfach der richtige Mann im Moment. Und ihr habt es schon erwähnt, es gab auch kriselnde Zeiten. Auch in seiner ersten Saison hat man ihn relativ schnell abgeschrieben, aber er ist immer noch da, ist wahrscheinlich inzwischen einer der dienstältesten Zweitligatrainer.
Ja, bei der verrückten Liga stimmt das wahrscheinlich. Ja.
Geschäft. So jemand wie Lubach, auf den halte ich auch viel. Der ist im Moment eher Ergänzungsspieler, wenn man so will. Das zeigt ja auch die Qualität der Mannschaft mit Markiew, Soma und Reichert. Für mich ganz klare Unterschiedsspieler in der Liga.
Haben die jetzt noch Böwing ganz spät dazu gewonnen?
Genau. Auch so. Ihn. Genau, also da, ne, die Abgänge habt ihr in den vergangenen Jahren thematisiert, die sind fast ausschließlich in irgendeine erste Liga gewechselt oder nach England, wo es viel Geld gibt. Und das dann immer wieder auffangen zu können und dann wiederum neue Werte zu generieren, ist echt beachtlich. Vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, weil ich glaube, das Auftaktprogramm war jetzt nicht das allerallerschwerste. Und die Effizienz ist gegeben, also gerade bei den Auswärtsspielen, ich glaube, da war es nicht von vornherein ausgemacht und auch im Spielverlauf her nicht, dass das ein Dreier wird oder ein Punkt in Kiel. Also da war vielleicht auch ein bisschen das Matchglück am Start, aber alles in allem finde ich, da ist viel angerichtet, um über lange Zeit den Rückenwind mitzunehmen, finde ich. Also Chapeau, was in Nürnberg die letzten Jahre entstanden ist, finde ich echt bemerkenswert.
Und das ist ja das Schöne an der jungen Mannschaft, die wird zwar ihre Aussätze haben, aber an sich, je länger die Saison läuft, desto besser kann sie ja werden, weil diese Spieler am ehesten noch dazu gewinnen können an Erfahrung und an Qualität. Also Piet Skobel ist ja jetzt noch nicht am Ende seiner Entwicklung, Fernandes ist nicht am Ende seiner Entwicklung. Das kann sich ja innerhalb einer Saison noch so weit steigern. Das kommt ja noch dazu.
Also ich glaube, das sowieso, also was du auch sagst, Matthias, das wird jetzt safe nicht so weitergehen, auch wenn man sich auf die Spiele davor so ein bisschen zurückbesinnt. So Bielefeld war natürlich auf dem Papier ein krasses Ding mit 4-1 zu Hause, das war ein bisschen zu hoch vom Ergebnis her. Und genauso, und das hat man jetzt, finde ich, ein bisschen so in Kiel gesehen, da hätte man durchaus auch gewinnen können, da war man aber nicht so effizient. Da hat man dann halt doch ein, zwei Großchancen liegen lassen und hat noch ein bisschen Glück an der einen oder anderen Stelle, dass das Spiel dann nicht kippt. Aber gerade das war für mich so ein kleiner Härtetest, so man wird dann nicht nervös, wenn man hinten liegt, man spielt seinen Stiefel so weiter. Und man hat da so ein bisschen das Selbstvertrauen, dass man halt weiß, so man hat Qualität. Dann ist das im Zweifel Markiew, der da irgendwie aus 40 Metern einfach mal draufzieht und das Ding geht halt rein. Und ja, bin jetzt auch vorsichtig optimistisch so an der Stelle, als Fränkin ja auch immer ein bisschen so, okay, gespenstisch, so, wie lange geht das? Ich habe ja auch prophezeit, im Pokal kippt das Ganze und ab dann geht dann so die Negativspirale los. Ist nicht passiert. War kurz davor, ist nicht passiert. Ja, also ich glaube, man ist in einer super schönen Situation, wenn man nach einem 2:2 in Kiel unzufrieden ist und auch die Mannschaft war unzufrieden und eher das Gefühl hat, man hat da was verloren, als dass man sagt, Mensch, auswärts 2:2 gegen Kiel, das kann man machen. Und wenn ich mich zurückerinnere, ihr habt es angesprochen, wo stand der Club vor einem Jahr, wenn man sich da an die Tabellensituation erinnert, ich weiß gar nicht, ich glaube, so viele Punkte jetzt mit den 10 Punkten hatten wir danach irgendwie 10, 12 Spielchancen. Also es war wirklich ganz, ganz finster ja letztes Jahr und das zeigt irgendwie so ein bisschen für mich so, das lohnt sich, an so einem Weg festzuhalten. Ich bin auch froh, dass an Miro Klose festgehalten worden ist, dass auch da einfach die Connection mit Schatzi Alexiou gut ist, dass auch das vielleicht ein bisschen aufgeregte Umfeld, das es ja in Nürnberg auch manchmal gibt, da jetzt auch gerade spürt, so, das war gut so und vielleicht, wenn es vielleicht mal 2, 3 Spiele gibt, wo es nicht so läuft und der Knick wird bestimmt an der einen oder anderen Stelle kommen. Also ich glaube, das ist unausweichlich, dass man dann ruhig bleibt, dass man dann irgendwie die Ruhe behält, dann ja, glaube ich, kann schon ein bisschen was gehen. Ich meine, ich verweise ja selten auf meine Tipps, aber ich habe den Club ja auf 3 getippt. Also ich glaube, ich
was ja wieder gar nicht fränkisch für dich ist.
Ja,
aber
das war auch mit so einem kleinen, naja, ich will was machen, was ein bisschen anders ist als alle anderen.
Halt dich doch mal an Eva, die da Braunschweig auf Platz 3 setzt. Das altert aktuell wie Milch.
Ne? Deshalb, ja, wer weiß, was geht, aber die Stimmung ist gerade gut und das ist irgendwie das Schönste, dass es einfach Spaß macht, ins Stadion zu gehen, dass es Spaß macht, zuzugucken und dass man irgendwie das Gefühl hat, Mensch, nach den vielen, vielen schwierigen Jahren, die man da hatte und auch die erste Liga ist ja lange, lange her, könnte da vielleicht ein bisschen was kommen und man gerät so ein bisschen ins Träumen. Das ist schon auch einfach mal ein schönes Gefühl.
Und ich finde, dass diese Parallele würde ich dann auch gerne noch mal kurz ziehen wollen, weil ich es bei Hertha jetzt, glaube ich, nicht genug herausgearbeitet habe, das Thema am Trainer festhalten. Stefan Deitl stand sehr in der Kritik in der letzten Saison, auch meinerseits, weil ich eben diese spielerische Entwicklung nicht gesehen habe. Und ich glaube, da habe ich mir auch nichts vorgemacht. Die gab es in der Form einfach nicht. Und ich finde schon, dass man jetzt nicht sagen kann, dass man da alles rausgeholt hätte. Im Nachhinein, in der Retrospektive kann man sagen, ja, vielleicht waren dann auch ein paar Egos zu viel in der Kabine und ja, mit Toni Leisner kannst du den hohen Pressing-Fußball auch so nicht spielen, aber trotzdem gab es ja all die Spieler, die man jetzt hat, mehr oder weniger gab es ja in der vergangenen Saison schon, man hätte daraus was bauen können. Nichtsdestotrotz hat ja Peter Görlich gesagt, nee, wir halten an Stefan Deitl fest und das hat er sehr früh gemacht und das hat auch viel Kritik und Unverständnis mit sich gebracht, auch meinerseits, weil ich auch bis heute finde, da sind wir beim Thema Kommunikation, ich fand es nie sonderlich überzeugend kommuniziert, warum man das denn macht. Also man hat dann immer sowas gesagt wie, ja, in einem emotionalen Umfeld behalten wir die Klarheit, aber ich habe ja die reinen Zahlen gesehen, die Statistiken der anderthalb Jahre unterleiten und habe gedacht, na, ist ja nicht emotional zu sagen, dass das nicht gut ist. So, aber jetzt ist es, wie es ist. Es wurde kommuniziert, wie es kommuniziert wurde. Man hat an ihm festgehalten. Und jetzt sieht man, man hat einfach die Parameter um den Trainer herum verändert und ihm vielleicht dann, Matthias, du hast es schon schön formuliert, zum Glück gezwungen. Und ich, soweit ich weiß, hat auch Leitl sehr klar gespiegelt bekommen, also sehr, sehr klar kritisiert bekommen, was in der letzten Saison nicht gut lief. Und dann ist es aber auch groß von ihm zu sagen, okay, dann passe ich mich an. Dann nehme ich das jetzt an als Herausforderung. Er ist auch in seinem letzten Vertragsjahr. Ich glaube, bei Klose läuft es noch bis 28. Dann muss ich das jetzt umstellen. Und dann gehe ich diesen neuen Weg unter Peter Görlich mit. Und genau das tut er aktuell. Und auch Nürnberg zeigt, diese Parallele wollte ich ziehen, dass man dafür belohnt werden kann, am Trainer festzuhalten, weil man an den glaubt und einfach die Parameter um den Trainer herumzuwechseln. Und das ist ja mal schön. Kollege Luis Richter von der Elf-Freunde, der auch bei Hertha BSC öfter zu hören ist, der hat öfter gesagt, er würde sehr gerne mal wieder positiv von Hertha überrascht werden. Er möchte mal von Hertha eines Besseren belehrt werden und nicht als Skeptiker da immer Recht haben. So, und da sind wir ja genau an dem Punkt, dass alle sagen, boah, warum haltet ihr denn an dem Trainer fest? Aber die Verantwortlichen werden ja dafür bezahlt, das zu sehen, besser zu sehen, bessere Informationen zu haben, das besser bewerten zu können. Und wenn das dann passiert, das ist ja mal ein schönes Erlebnis, weil man dann das Gefühl hat, okay, die wissen tatsächlich, was sie tun und treffen da auch mal unpopuläre Entscheidungen, die funktionieren können.
Absolut.
Ich finde, das ist eigentlich die perfekte, also wenn wir das nehmen wollen, die Überleitung, wäre das eigentlich die perfekte Überleitung auch zum 1. FC Kaiserslautern, der ja auch an seinem Trainer festgehalten hat, obwohl auch da die Kritik vorhanden war. Und auch da hat man Dinge um den Trainer herum verändert und wurde, Stand jetzt, belohnt. Auch der 1. FC Kaiserslautern hat bislang noch kein Pflichtspiel in dieser Saison verloren, aber es ist ein bisschen anders verteilt. In der Liga sind 2 Unentschieden, 2 Siege. Jetzt zuletzt der für Matthias schmerzhafte 3:0 Heimsieg gegen Darmstadt 98. Man hat dementsprechend 8 Punkte. Und dazu gab es natürlich das, ja, denkwürdige. Ich nenne es mal so. Ich will nicht weiter darauf eingehen, das würde den Rahmen völlig sprengen. Das denkwürdige Weiterkommen im Pokal gegen Waldhof Mannheim. Man kann sagen, es gibt erst ein Gegentor nach 4 Spielen. Das ist sicherlich eine Erkenntnis aus diesem Saisonstart bei Kaiserslautern. Aber um das vielleicht kurz weiterzuführen, was ich meinte mit Thorsten Lieberknecht, und dann würde ich zu dir übergeben, Matthias, weil du jetzt ja den frischesten Eindruck auch von Kaiserslautern hast. Thorsten Lieberknecht stand sehr in der Kritik, so in den letzten Jahren bei Kaiserslautern. Auch da aufgrund mangelnder spielerischer Weiterentwicklung, würde ich es mal so zusammenfassend sagen. Man hat ihm natürlich abgenommen, dass Kaiserslautern ein ganz besonderer Club für ihn ist, dass er sicherlich auch gut darin ist, einen Mannschaftsgeist zu pflegen und ähnliches, aber dieses Spielerische, dieses Taktische, da kam man irgendwie nicht weiter. Und jetzt zur neuen Saison hat man ihm ja neue Co-Trainer und Analysten zur Seite gestellt. Das ist mal ein ganz großer Punkt, unter anderem Mike Wunderlich, der ja auch Spieler beim FCK war. Und dazu kommt, dass man ihm in meinen Augen auch ganz andere spielerische Mittel anhand von Spielern gegeben hat. Also ich finde den Transfersommer bei Kaiserslautern bemerkenswert, weil auch da, ich finde erstmal, Kaiserslautern hat gar nicht so groß an Qualität verloren. Also so viel Substanz ist bis auf Luca Sürch nicht gegangen. Kein Stammspieler ansonsten. Plus der Faktor, wen man dazu gewonnen hat. Eher unbekannte Namen, aber wenn wir jetzt mit ein paar Spielen Wissen uns das angucken, Tasemeta, Kanate, das sind Spielertypen, die Kaiserslautern in der Form vorher nicht hatte. Und ich glaube auch, dass, ich glaube schon, dass Lieberknecht seinen Offensivspielern, Matthias, du kennst ihn ja auch noch aus Darmstadt, wahrscheinlich relativ viele Freiheiten gibt. Aber dann kommt es ja auf den Spieler an, ob er diese Freiheiten nutzen kann. Und ich glaube, das können die Kanates und Tasemetas dieser Welt besser. Und so kommt dieser perfekte Sturm auch in Kaiserslautern zustande. Und jetzt höre ich auf zu reden, Matthias, ja, dein Take.
Auch hier, als hättest du mein Dokument schon gesehen, da waren ganz viele Punkte dabei, die ich mir auch notiert hatte.
Wir tauschen
uns
mittlerweile zu viel in der WhatsApp-Gruppe auf.
Das, ja,
irgendwann morft man so zusammen.
Wenn man sich mit dem Verein ein bisschen näher auseinandersetzt, dann stolpert man über diese Dinge. Also wir erinnern uns vielleicht, Anfang Februar gab es das Spiel in Darmstadt. Darmstadt haushoch überlegen, 4:0 gegen Lautern. Ja. Lautern ist geschlagen von dann gezogen und Lieberknecht hat so ein vergiftetes Lob hinterlassen. Er hat den ersten Aufsteiger gesehen, das Ende kennen wir. Also da war er schon massiv angezählt, vielleicht auch so ein bisschen Selbstschutz. Ne? Wir haben ja einfach gegen Mannschaft die Segel streichen müssen, die über allen anderen schwebt. Und jetzt ein halbes Jahr später haben sich die Vorzeichen umgekehrt. Und dieses runde neue Trainerteam gab es auch schon in Darmstadt. Also er kam auch alleine nach Darmstadt. Hatte davor ja unter Scholti oder mit Scholtisig zusammen in Braunschweig lange Jahre erfolgreich gearbeitet und ich meine auch noch in Duisburg, aber dann kam er alleine nach Darmstadt und jetzt in Kaiserslautern gab es eben nicht den Chefcoach, der ausgetauscht wurde, sondern das Trainerteam, das ist mir auch aufgefallen. Mike Wunderlich ist natürlich ein Name, der jedem, der irgendwie den Drittliga-Aufstieg damals mitverfolgt hat und auch seine Geschichte, dass er wieder zurück in die Heimat gegangen ist, obwohl er in Kaiserslautern sehr wichtig war. Ich glaube, da gab es auch eine mentale Komponente, aber ich will das jetzt nicht beschwören. Auf jeden Fall auch so jemanden wieder zurückzuholen, der den Fans damals, glaube ich, auch viel bedeutet hat, ist vielleicht auch ein ganz smarter Move, hat in Wuppertal, glaube ich, auch schon Chefcoach-Erfahrung sammeln dürfen. Und der Spielstil, jetzt wenn man rein von gestern mal ausgeht, ist doch ein bisschen lebensbejahender. Also es war sehr spielfreudig. Semih Şahin war auch nach dem Spiel in einem Interview zu hören, wie er gesagt hat, dass eben im Vergleich zur Vorsaison sie im Mittelfeld auch anders agieren. Sie wollen mehr Fußball spielen, was ihm persönlich sehr zugute kommt. Er hat mehr Ballaktionen, hat jetzt auch schon 3 Tore vorgelegt. Man konnte ja am Anfang sagen, okay, zweimal 0-0 gegen Mannheim 1-0 nach 120 Minuten. Also hinten passt's, vorne drückt der Schuh. Jetzt haben sie in St. Pauli 2-1 gewonnen, gestern 3-0. Das hätte auch höher ausgehen können. Also da scheint im Moment vieles zusammenzuklicken bei Kaiserslautern. Das Auftaktprogramm war ja auch schwierig. Also bei den beiden Erstliga-Absteigern gleich mal auswärts ran zu müssen. Und gleichwohl wissen wir, nicht jeder Erstliga-Absteiger kommt gleich an in der zweiten Liga, aber das ist sicherlich à la Bonheur und die Lilien jetzt gestern wirklich weggefiedelt, gegen den KSC ein paar Probleme gehabt im Verlauf des Spiels, aber sie haben sich als stabil und solide gezeigt und ich glaube, sie gehen auch durchaus schon mit einem gewissen Handgeld oder wie soll man sagen, Salär hausieren, zumindest ist mir das so zugetragen worden.
Hätten ja auch fast Magdica geholt.
Genau, aus jemanden, da habe ich mich eben im Umfeld dieses Fast-Transfers mit jemanden aus den Medien, der lauternah ist, unterhalten, der schon auch meinte, dass die Gehaltsstruktur in Kaiserslautern vielleicht nicht die gesündeste ist und dass es eben ganz klar Richtung Aufstieg zielt in Kaiserslautern. Also die wollen hoch und Magliza hätten sie, das habe ich wiederum aus Darmstädter Kreisen gehört, deutlich mehr in Kaiserslautern verdient. Mhm. Und deshalb fand ich es jetzt erstmal erleichternd, dass Magliza nicht nach Kaiserslautern ist, also nicht zum Liga-Kontrahenten. Gleichwohl blöd, dass er überhaupt gegangen ist, weil den hätte ich schon gern behalten. Aber dann kommen wir zum Transfermarkt. Das finde ich auch, da sind spannende Spieler dabei. Kanate ist, glaube ich, jemand, den werden wir in ein paar Jahren in einen ganz anderen Zungenschlag erwähnen als mit Kaiserslautern, wenn er bei sich bleibt und so spielfreudig ist und auch potenziell Unterschiedsspieler. Tasemeta hast du genannt, Mario Sauer, dessen Bruder ja jetzt nach Stuttgart gegangen ist, den werden die Nationalmannschaftsfans noch von diesem schlechten Spiel in der Slowakei kennen, wo er mit, ich glaube, Collins Gassi gegangen ist.
Der da nahm die Collins Nationalmannschaftskarriere zwischenbeendet, sage ich mal.
Ich wollte gerade sagen, einmal bundlos zerstört.
So. The next Zoltan Sebeskin, so ein bisschen, die Älteren werden sich erinnern. Also ja, sie sind für mich in der Offensive breiter aufgestellt, weil wir haben ja auch immer wieder erwähnt, der Ausfall von Bretagne tut ihnen weh. Jetzt scheinen sie doch erstmal ein paar gefunden zu haben, die die Lücke zumindest füllen können. Also wir haben Yadimchi, wir haben eben Tasameta und Kanate, die da vorne auch mitwirbeln können.
Und jetzt haben sie noch Miloš Luković ausgeliehen aus Straßburg, genau. Also ein weiterer Mittelstürmer.
Der schon ein paar Stationen für sein junges Alter hinter sich hat. Mal gucken, ob der dann sein Versprechen erfüllt. In jungen Jahren auch schon Kapitän in Serbien bei seinem Heimatclub. Klingt zumindest nach Potenzial. Ob er es abrufen kann, bleibt abzuwarten. Aber die Defensive ist wirklich das Prunkstück. Also
das hätte man ehrlich gesagt nicht vermutet, weil ich finde, in der letzten Saison hattest du genau das Problem, dass Kaiserslautern die Balance abhanden gekommen ist. Wenn sie defensiv gespielt haben, war es vorne wirklich das Gruseligste, was die zweite Liga anzubieten hatte. Ich erinnere mich an ein Spiel in Bielefeld. Das war dieses 0-0, wo die aufgetreten sind wie ein Fünftligist, der irgendwie das 0-0 halten will, weil es cool auf der Vereins-Website aussieht. Und auch gegen Hertha haben die ein Spiel geliefert im Olympiastadion. Ich habe das nicht fassen können. Am Ende gewinnen die das sogar, aber ich habe das wirklich nicht fassen können, was da der Spielansatz war. Also wenn du defensiv warst, hast du offensiv nichts mehr hinbekommen. Und jetzt habe ich das Gefühl, kriegen sie die Balance besser hin, weil ansonsten war es defensiv oft vogelwild mit den Jumpies dieser Welt.
Genau.
Das klappt aktuell besser. Zeitgleich habe ich mir auch nochmal angeguckt, die Zahlen. Man profitiert und ey, auch das, alte Binsenweisheit, wenn du aufsteigen willst, brauchst du einen guten Torhüter. Julian Krahl ist in Topform. Also statistisch ist er aktuell der mit Abstand beste Keeper der zweiten Liga. Auch da 4 Spieltage mit Vorsicht zu genießen, aber niemand hat statistisch mehr Gegentore verhindert. Niemand hat so eine gute Quote bei gehaltenen Bällen. Ja. Das kommt dann irgendwie oben drauf. Aber ich habe gerade nochmal geguckt, weil ich mich erinnert habe, es gab ja sogar einen kleinen Eklat rund um das Trainerteam bei Kaiserslautern, denn der Neffe von Thorsten Lieberknecht, Max Lieberknecht, ist mittlerweile auch Teil des Trainerteams. Der war vorher Videoanalyst im Hintergrund und der war auch schon bei Darmstadt wohl enger Vertrauter. Da hatte man das Gefühl, bevor die Saison losgeht und man die Ergebnisse sieht, denkt man natürlich, oh Gott, jetzt wird er gemauschelt, jetzt geht's los. So.
Aber auch Co-Trainer-Situation, so witzig, lass dich unterbrechen, Marc. Redet bei Nürnberg auch keiner mehr drüber. Hatten wir ja auch hier das Thema mit. Bleibt denn eigentlich keiner länger als 4 Wochen bei Miro Klose, so wenn es läuft? Das vergisst, es ist so absurd ein Stück weit, aber auch, als du das jetzt gerade gesagt hast, so klingelte das so gedanklich bei mir auch, dass ich das irgendwie mal aufgeschnappt hatte bei Lautern. Überhaupt also gar nichts mehr.
Das sage ich auch immer wieder im Hertha-Kontext, wo man dann viele diesen Fokus auf Hertha setzt und gar nicht rauszoomt. Immer denken, nur bei Hertha läuft schlimm und so. Ich denke mir immer, naja, ihr kennt das halt nur noch so und habt diese Panikgedanken. Aber glaubt ihr, bei Stuttgart und Mainz lieben sich alle? Nee, aber die treffen halt mehr gute als schlechte Entscheidungen. Das reicht ja schon. Man muss ja nicht nur gute Entscheidungen treffen. Und schon kittet der Erfolg zusammen. Das ist ja immer so. Was ich noch nämlich zum Trainerteam sagen wollte, es ist wirklich krass, da hat Kaiserslautern im Sommer einen Kahlschlag gemacht. Die haben, wie gesagt, der Neffe, der ist 28. Ich sag gleich, warum ich die Zahlen dazu sage. Mike Wunderlich ist 40. Die haben 9 Co-Trainer, Simon Pesch 37. Der neue Torwarttrainer Sören Rittmeier ist 36. Sie haben in der Videoanalyse einen 31-Jährigen. Für die Fitness sorgt ein 30-Jähriger. Und für die Athletik ein 36-Jähriger. Damit will ich nur sagen, unabhängig der individuellen Qualität, die ich nicht beurteilen kann, Kaiserslautern hat sich ganz offensichtlich verjüngt, um auch moderne Ansätze reinzubekommen. Und das ist ja super wichtig. Auch das passiert gerade bei Hertha. Wenn da irgendwann der sitzt, der vielleicht 60 ist und sich nicht mehr weiterbildet, weil er hat ja alles gesehen und so. Irgendwann rostet sowas ein. Und ich glaube, da hat Kaiserslautern viel gemacht und ich finde, das siehst du diesem Spiel an. Die spielen deutlich moderneren, lebensbejahenden Fußball. Das hast du gesagt, Matthias. Ich fand die Abstände bei Kaiserslautern letzte Saison oft so krass. Mussten dadurch so diagonal und vertikal spielen, weil immer riesige Lücken waren und Hauptsache irgendjemand bringt dann am Ende die Flanke rein. Wenn du die jetzt zocken siehst, passiert alles viel mehr auf wenigen Metern und das funktioniert.
Ja, ich bin gespannt, wie es dann in den nächsten Spielen aussieht, weil vielleicht ist der Eindruck aus dem gestrigen Spiel noch sehr frisch. Da sah es tatsächlich wie aus einem Guss aus. Das war auch gegen Wolfsburg schon sehr gut, gegen Karlsruhe in der ersten Halbzeit, dann wurde es ein bisschen weniger. Also ob das auf dem Niveau dann bleibt, dann muss natürlich der Gegner mitspielen. Da war gestern Darmstadt das beste Opfer, das man sich wünschen konnte. und ich glaube, dass Lieberknecht, um nochmal den Namen ins Boot zu holen, er hat sich auch in Darmstadt, finde ich, als jemand erwiesen, der ist ja schon lange im Geschäft, aber er lässt solche Änderungen in seinem Umfeld zu. Also er bleibt im Kopf so offen für neue Impulse, dass er da auch nicht irgendwie als Besserwisser auftritt, sondern, glaube ich, auch Verantwortung abgibt, wenn er sieht, das scheint irgendwie Möglichkeiten anzubieten und offen zu stellen. Er hat gestern nach dem Spiel auch noch was ganz Interessantes in der PK gesagt, weil Elvedi kam ja zurück nach der Leihe von Fürth und er hat gesagt, er ist wie ein neuer Spieler zurückgekommen. Also er hätte ihn so nicht gesehen, genau so nicht gesehen, bevor er gegangen ist nach Fürth. Und da muss er sich selber auch hinterfragen als Chefcoach, ob er diesen Spieler nicht in eine falsche Schublade gesteckt hat. Und
krass, das ich hörst auch, du so selten.
Genau, also deshalb auch da, Lieberknecht konnte ich ein paar Mal sprechen im Umfeld seiner Amtszeit in Darmstadt. Ich wiederhole mich hier in dem Forum, das ist ein wirklich zugewandter Mensch, der auch Interesse an dem Gegenüber zeigt. Vielleicht auch ein bisschen nerdig, wie so ein Trainer wahrscheinlich sein muss, auch mit ganz eigenen Ansichten manchmal, finde ich, was Spielverläufe anbetrifft, aber da sind sie natürlich mehr.
Wir alle kennen diesen einen Meme-Gesichtsausdruck von ihm aus dem Interview bei Sky.
Aber hallo, ja, das war was berechtigt damals, die Älteren werden sich auch erinnern, Tor in Bremen, das abgepfiffen wurde wegen einer Regel, die den Menschen halt nicht braucht.
Und ich glaube, im Erfolgsfall ist Lieberknecht wiederum ein Trainer, den du dir wünschst, weil ich glaube, dann diesen Flow beizubehalten, diese positiven Geist in der Mannschaft, da ist er ja, das hat er in Braunschweig und Darmstadt gezeigt, perfekt drin. Also das kommt dann natürlich obendrauf, dass wenn es läuft, dann willst du so jemanden haben. Wenn es manchmal nicht läuft, dann fehlt ihm vielleicht auch wieder die Klarheit oder so, das kann man sich vorstellen. Dann kann der wahrscheinlich erst im Sommer irgendwann irgendwann einmal abschalten und feststellen, das hat nicht gut funktioniert. Aber
definitiv. Und er baut auch junge Leute ein. Also in Darmstadt hat er damals Clemens Riedel hochgezogen, der spielt inzwischen bei Espanyol Barcelona. Bei Lautern hat er auch so Leute letztes Jahr schon eingebaut wie Haas, Hofmeister mal ranschnuppern lassen. Jetzt auch gestern die letzten Minuten Schramm eingewechselt, Robinson. Also ich glaube, da ist auch jemand, der zumindest die zweite Reihe nicht ganz vergisst. Also, auch wenn er jetzt nicht per se der Spieler, der die nächsten Karrieren möglich macht oder Trainer, der die nächsten Karrieren möglich macht, per se ist. Aber er hat schon immer auch ein offenes Auge, glaube ich, für solche Spieler. Und ich würde es bilanzieren, jetzt erstmal sagen, Lautern darf man auf dem Zettel haben.
Ich habe sie auf dem Zettel, sie sind immerhin Platz 3. Also dahingehend bin ich gerade ein bisschen beruhigt. Da haben mich alle schief angeguckt und da genau und ganz oft kam das, wie willst du das mit Thorsten Lieberknecht hinbekommen? Ja, so, indem du, da haben wir den grünen oder den haben wir den roten Faden dieser Sendung, indem du einfach Parameter um ihn herum veränderst. Apropos veränderte Parameter, ich würde sagen, wir gehen weiter und ich würde auch sagen, dass sich die Parameter beim FC St. Pauli deutlich verändert haben, denn wir sind jetzt bei den Vereinen, die einen eher negativen Start erlebt haben. Und dazu muss man den FC St. Pauli definitiv dazuzählen. Am vierten Spieltag gab es ein 2:2 bei Arminia Bielefeld. Jetzt steht man aktuell nach 4 Spielen auf Platz 15 und nach 5 Pflichtspielen gibt es noch keinen einzigen Sieg, denn man ist im Pokal auch verdient. Mit 0:2 in Essen ausgeschieden. Ich habe sogar nochmal nachgeguckt, es gibt saisonübergreifend, ist vielleicht eine müßige Statistik, ich glaube trotzdem, dass das man mit einem Verein und gewissen Spielern machen kann. Saisonübergreifend ist man seit Ende Februar ohne Pflichtspielerfolg. Das macht wahrscheinlich schon was im Umfeld, wenn man doch irgendwann nach so einem Sieg und nach so einem Befreiungsmoment vielleicht auch lechzt. Apropos veränderte Parameter, nach einem Abstieg passiert da meistens natürlich viel bei einem Verein. Wir haben mit Marcel Rapp einen neuen Trainer. Wir haben durchaus einen durchgeschüttelten Kader, jetzt nicht so doll, wie es manchmal nach dem Abstieg so ist, aber wir haben mit Spielern wie Jackson Irvine natürlich schon Gesichter der letzten Jahre bei St. Pauli verloren. Lisa, was machen die Kiezkicker aktuell für einen Eindruck auf dich? Was sind so für dich so die größten Fragezeichen gerade?
Ja, du hast schon einen wichtigen Punkt so ein bisschen angeteased, so, also das Gesicht, die Qualität, die Führung, die auch so eine Mannschaft aus der Mannschaft heraus braucht. Ich glaube, das kann man schon ganz klar benennen, dass da einfach durch den Abstieg echt ein bisschen was passiert ist. Ich habe mir auch aufgeschrieben, als ich mal so geguckt habe, hier, wann ist Marcel Rapp gekommen und was ist seitdem passiert, wenn du da Trainer bist und hast noch nicht einen Sieg feiern können, seit wie vielen Monaten. Ja, also ich glaube, das macht was mit einem Menschen, das macht auch was mit einem Team. Ja, jetzt startet man irgendwie neu als Absteiger, ist irgendwie automatisch ein Stück weit so mit Favorit, wie das ja irgendwie immer ist, wenn du aus der ersten Liga kommst und kommst aber nicht so richtig in Tritt. Also ich finde, das ist so ein bisschen das, was man bei St. Pauli irgendwie schon merkt. Ich bin zu wenig tief drin bei St. Pauli, um felsenfest zu sagen, die haben sich auch nicht ausreichend verstärkt, aber das wäre schon so ein Punkt, wenn ich mir da so angucke, ja, Mattissen, Hugotta, ja, okay, so richtig angekommen wirken die für mich jetzt in dem, was ich von St. Pauli gesehen habe. Und
na, vor allem Mattissen nicht, der wirklich schon einige Böcke drin hatte.
Ja. Das würde ich jetzt mal so, auch wenn ich jetzt noch nicht 3-4 Spieltage St. Pauli im Einzelspiel verfolgt habe, das reicht ja dann auch in der Zusammenfassung an der einen oder anderen Stelle, um vielleicht sagen zu können, okay, die sind noch nicht so richtig irgendwie da, wenn du dann aber solche Spieler holst, dann ja eigentlich auch mit dem Gedanken, mit dem Wunsch, dass die schnell reinkommen, weil eben gerade viel Erfahrung, weil irgendwie auch eine gewisse Qualität, die man sich erhofft. Und ich glaube, das, was man irgendwie zusammenfassend sagen kann, also zumindest ist das Erste, wenn ich auf St. Pauli gucke, und ich glaube, auch das war ja so ein bisschen, als es jetzt das Bielefeld-Spiel gab, das ist halt, wer macht mehr dumme Fehler und wer fängt sich mehr dumme und unnötige Gegentore und kriegt halt irgendwie selber auch keinen Ball rein. Also ich sehe da schon so ein bisschen, ja, Spielaufwand, aber nicht viel, was da bislang zusammenläuft. Und klar ist es ein Stück weit auch so ein Klischee zu sagen, du steckst in so einer Negativspirale, ist vielleicht ein zu großes Wort jetzt auch nach den ersten paar Spieltagen, aber dann fliegst du halt auch noch im Pokal gegen einen kleineren Club raus, wo man eigentlich auch hinfährt und wahrscheinlich denkt, Mensch, ja, ist jetzt kein Selbstläufer, aber sollte man ja schon packen als Bundesliga-Absteiger gegen einen Drittligisten. Dann war das aber noch nicht mal knapp oder unverdient. Du hast es angerissen. Und es reiht sich dann so Spiel an Spiel an Spiel, wo irgendwie auch der Knoten nicht platzt, sondern ich will jetzt nicht sagen, das wird immer schlimmer, aber das, was ich jetzt vom 2-2 gegen Bielefeld gesehen habe, hat mir jetzt nicht so furchtbar viel gegeben, dass ich sage, Mensch, das nächste Spiel, ich habe es mir aufgeschrieben, ist dann gegen Wolfsburg.
Ja, gut, ja, Wolfsburg aktuell ja auch anscheinend
auch noch nicht so im Tritt. Ja, aber ob es dann leichter wird, ich weiß es nicht. Also ich glaube, die werden da unten schon wieder rauskommen, ne? Tabellen 15. da jetzt gerade so, das ist jetzt nicht das, was irgendwie repräsentativ ist. Vielleicht braucht es auch einfach nochmal die 3 Wochen Länderspielpause, die ja auch nicht mehr weit sind, um sich da irgendwie einmal durchzuschütteln, aber ja, es ist, also ich wäre gespannt auf eure Einschätzung, weil ich gar nicht weiß, ob ihr vielleicht ein bisschen mehr auch ganze Spiele von St. Pauli gesehen habt. Das geht mir nämlich dieses Jahr noch so ein bisschen jetzt in der neuen Saison ab. Aber gerade so der Punkt, ist da wirklich genug Qualität da? Ist da wirklich genug Führung da? Das ist so das größte Fragezeichen, das ich so ein bisschen über St. Pauli und was darf man da erwarten, irgendwie stellen würde.
Ich fühle mich halt ein Stück weit in meiner Saisonvorschau bestätigt, wo ich mehr oder weniger gesagt habe, ich weiß nicht genau, wofür St. Pauli stehen will. Mhm. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme aktuell, dass man auch auf dem Feld sieht. Und ich glaube, wie du sagst, einmal die Führungsspieler können definieren, wofür man steht. Und da hast du ja, du hast Jackson Irvine verloren, du hast Hauke Wahl verloren, Saliakas verloren, Vasil verloren. Wahrscheinlich habe ich sogar noch irgendwen vergessen.
Metz.
Ja, Karol Metz, genau. Das heißt, du hast es wirklich an Führungsachse verloren und so viele vermeintliche, die es aus den letzten Jahren gab, gibt es ja so gar nicht mehr. Erik Smith ist geblieben, wollte aber definitiv, das hat er offen zugegeben, dass er weggehen wollte und jetzt bleibt er halt, aber ja, muss man mal gucken, wie er sich damit arrangieren kann, aber er ist so gefühlt der Einzige, der so übrig geblieben ist als Führungspersönlichkeit aus den letzten Jahren. Und ansonsten, also das heißt, du hast schon mal da nicht so richtig was, wo du dich als junger oder neuer Spieler, glaube ich, so ein bisschen dran fügen kannst. Du hast auch in den letzten Jahren war es kein Riesenproblem, aber ich glaube, in Negativspiralen kann es manchmal ein Problem sein, dass du auch irre viele Nationen in diesem Kader hast. Das, also ist immer die Frage, ob das kann man wahrscheinlich so und so drehen, weil wie gesagt, St. Pauli hatte mit den vielen Nationen auch Erfolg, aber vielleicht in dieser Positivspirale, jetzt gerade ist es die Negativspirale. Und das andere ist, ich weiß gar nicht, ob es um die individuelle Qualität des Kaders geht, denn wenn du die einzelnen Kicker durchgehst, die können alle Fußball spielen. Das ist an sich dahingehend nicht das Problem. Mir fehlen Profile. Profile, die ich auch schon in der letzten Erstligasaison komplett vermisst habe. Thema so offensive Wirbelwinde, die sich beispielsweise Kaiserslautern mit so einem Tasemeter oder Kanate geholt hat, die fehlen St. Pauli gänzlich. St. Pauli spielt ja weiterhin mit einer Dreierkette und Schienenspielern. Das heißt, klassische Flügelstürmer hast du ja so nicht. Aber das hält ja Kaiserslautern mit einer Dreierkette auch nicht davon ab, zumindest diese Typen dafür zu holen, die sich dann halt in den Halbräumen bewegen in diesem System. Das gibt es nicht. Auf der 10 spielt Hürgota, der qua seines Alters natürlich langsam etwas statischer wird. Der erkennt gut Halbräume, das ist ein toller Kicker, aber der hat natürlich nicht mehr diese Endgeschwindigkeit, um in diese Räume zu stoßen. Da hast du zwei klassische Schienenspieler außen und du hast auch mit Hara und Kars, finde ich, nicht die super spielerischen Mittelstürmer. Kars ist ein Pressingstürmer, jemand, der die Tiefe beläuft, jemand, ne, der Tempo mitbringt. Und Hara ist so ein klassischer Zielspieler. Das heißt, du hast da nicht den mitspielenden Mittelstürmer, wie es ja beispielsweise Hürgota in seinen 4. Jahren manchmal auch war. Der war zwar nominell Mittelstürmer, aber eigentlich eher Zehner. Tasemeter macht das ja beispielsweise bei Kaiserslautern jetzt gerade auch so. Oder Hornby beispielsweise in Darmstadt so eine Rolle. Das hast du nicht. Und deswegen, wenn ich mir die Spiele angucke bei St. Pauli, habe ich immer ein Wort im Kopf, zahnlos. Da sehen ganz viele Pässe im Aufbau ganz gut aus, die kommen geschmeidig über die Mittellinie und dann hört es für mich auf, weil die Tiefe fehlt, weil die 1-gegen-1-Fähigkeiten fehlen. Jetzt falls ich gerade meine Webcam, aber alles gut, das macht sie manchmal.
Du bist noch hier.
Ich bin noch da. Also mir fehlen letztendlich Sprinter und mir fehlen 1-gegen-1-Qualität in diesem Kader. Das haben sie letzte Saison schon komplett gefehlt. Und das hat man, warum auch immer, weil man glaubte, dass dieser Kombinationsstil unter Rapp reichen wird, auch nicht nachgefügt. Und ich finde, darüber stolpert man ganz aktuell.
Ja, das sehe ich auch so ein bisschen den bunten Punkt. Also die Offensive war bislang unverändert. Die von dir genannten, die haben in allen 4 Ligaspielen, glaube ich, so in der Startelf gestanden. Also Hara und Kars vorne, Gotta dahinter. Und du hast diese nicht flügellastige Spielweise. Und ich glaube, bei St. Pauli sind halt auch viele Altlasten dabei. Die haben eben in der ersten Liga eine sehr, sehr schlechte Rolle gespielt in ihrer 2. Saison, sprich in der letzten. Und wenn du da dir halt schon durchweg schwer tust, Tore zu erzielen, das schleppt sich jetzt so noch ein bisschen durch. Also Kars ist immer noch nicht so richtig angekommen, hatte eine verbesserte Vorbereitung, aber jetzt schon wieder nicht die Torerfolge in der Hinsicht.
Teilweise ja sogar tragisch. Gegen Essen hat er einen wirklich eine hundertprozentige übers Tor gehauen. Da merkst du dann halt, da fehlt das Selbstverständnis.
Genau, und Cissé fiel eben noch aus, der ist jetzt wieder da. Also der hat ja, wenn man so will, über die letzten 3 Spiele der Erstliga-Runde bis jetzt noch die beste Quote von allen, war aber eben nicht verfügbar. Vielleicht kann der so ein bisschen dieses Vakuum auffüllen, was Torerfolg anbetrifft. Und Fujita ist ja auch da, aber war wie Smith, glaube ich, auch so eher auf dem Absprung. Also beide so nicht so richtig einplanbar und deshalb auch so ein bisschen außen vor. Jetzt aber immer noch da und damit gefordert, auch wiederum Leistung zu zeigen. Also es ist durchaus so aus der Vergangenheit mittransportiert, was jetzt immer noch nicht so ganz funktioniert. Gleichwohl würde ich St. Pauli nicht so ganz kritisch sehen. Ich glaube, die haben doch auch eine gewisse Ergebniskrise. Also sie hätten durchaus eins der Spiele auch gewinnen können.
Das stimmt.
Und so eine handfeste Krise, wie wir sie jetzt, da werden wir nachher darüber sprechen, in Darmstadt haben, die sehe ich jetzt von der Punktausbeute bei St. Pauli schon. Aber ich glaube, das ist doch auch ein bisschen eine Ergebniskrise, würde ich jetzt ihnen so ein bisschen zuschreiben.
Und dazu kommt eben, dass sie ja auch sehr unwahrscheinliche Gegentore bekommen, weil eben da teilweise auch Böcke gezündet werden. Also beispielsweise dieses Gegentor jetzt gegen Bielefeld, wo Kersken sich die Torvorlage abholt. Das kann ja eigentlich nicht passieren, passiert dir in so einem Moment. Ist aber kein, ich sag mal, strukturelles Problem. Also ich glaube schon, dass St. Pauli hat offensiv ein paar strukturelle Probleme. Gegen den Ball ist es gar kein so unbedingt strukturelles Problem, sondern sind es oft individuelle Böcke. Macht es für den Moment nicht besser, langfristig könnte sich das aber ja gesunden.
Es ist so dieses klassische, du hast kein Glück, du steckst eh in so einer Negativspirale, um das Wort irgendwie nochmal zu nehmen, weil mir kein Treffenderes irgendwie kommt. Aber dann hast du solche Situationen. Wenn du in einem guten Flow bist, dann passiert dir das nicht. Das ist so dieser, mein Opa hat immer gesagt, zuerst hatten sie kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Das ist so ein
Michael Ballack? So ein Satz.
Nee, mein Opa.
aber ich glaube, dass Michael Ballack hat das, ich kenne das von ihm, dieses Zitat.
Ich kenne es von meinem Opa. Also mein Opa, auch Klubberer seit schon immer, klassischer Satz, den mein Opa sehr oft über den Club auch schon gesagt hat. In letzter Zeit weniger, sind wir froh, aber das ist für mich so, du hast kein Glück, es läuft eh nicht und dann kommt halt noch so eine dumme Szene, die kommt dir dann genau.
Ja.
Dass du halt so ein Spiel nicht irgendwie 2-1 am Ende gewinnst, sondern du gehst dann halt mit einem Punkt und einem Unentschieden gegen Bielefeld nach Hause und denkst dir, okay, das hätte eigentlich anders laufen müssen. Aber geil, Michael Ballack.
Ich meine, dass der den Satz mal öffentlich geprägt hat, aber ja, okay. Who knows, Doppelschöpfung vielleicht.
War früher mein Lieblingsspieler, vielleicht hat es ja, auch da du. Irgendwie.
Aber ich hatte mir auch notiert zum Spiel jetzt gegen, gegen Bielefeld, dass wenn St. Pauli es mal schnell und zwingend gestaltet, dann passieren auch die Torerfolge. Also beide Tore kommen, weil man da mal Zug hatte drin, weil man da schnell geschaltet hat. Also dieser Balleroberung zum, ich glaube, das war
super.
Anschlusstreffer.
1-1.
Ja. Genau, der Ausgleichstreffer. Balleroberung, sofort Tiefe gefunden. Und dann hast du die Qualität, aber das passiert mir noch zu selten. Und vielleicht jetzt auch, man hat ja relativ spät jetzt noch den Niang dazu geholt von Köln. Das ist mal ein klassischer Außenstürmer. Vielleicht gibt der dir genau solche Momente mal mehr. Wie gesagt, ich finde 1-gegen-1-Momente, Dribbling-Momente hast du im Kader kaum bis gar nicht, auch weil Pereira Larsch mit seinem Kreuzbandriss noch bis Ende des Jahres fehlen wird. Das ist eigentlich jemand, der für die zweite Liga, also der wird top. Also muss man gucken, wie der wiederkommt. Also ja, ich denke auch, wir haben ja so ein bisschen die Frage am Anfang gestellt oder ich in meinem Intro, wie große Sorgen muss man sich um gewisse Vereine machen? Ich glaube, die Sorgen bei St. Pauli Stand jetzt müssen noch nicht allzu groß sein. Man möchte als Bundesliga-Absteiger, hat man sich vielleicht ein gewisses Standing erarbeitet. Das werden die Fans vielleicht gar nicht so eng sehen, sondern die wissen, wo man herkommt und wissen, man kann auch ganz schnell wieder ein normaler Zweitligist sein. Aber große Sorgen würde ich mir Stand jetzt nicht machen. Ich kann mir auch vorstellen, auch weil ich von Marcel Rapp an sich schon was halte, dass ich das, ich sag mal, normalisieren wird, was da passiert. Dann hat man jetzt vielleicht am Ende hinten raus die Punkte nicht, die einem gefehlt hätten für eine Saison, wo man am Ende sagt, ey, das war doch eigentlich wieder ganz gut. Das könnte jetzt halt eher zum Mittelmaß oder so führen, aber so ist es oft nach dem Abstieg.
Ja, es zeigen ja auch die letzten Jahre, dass sich ein Erstliga-Absteiger durchaus schwer tun kann. Also Darmstadt vor 2 Jahren, letztes Jahr Kiel und Bochum und Kiel war ja mit Rapp eben runtergegangen. Mhm. Also er weiß auch um die Situation, die er jetzt bei St. Pauli vorfindet und es hilft halt auch nicht, wenn dir vor jedem Spiel aufs Brot geschmiert wird, dass ihr jetzt schon seit, was weiß ich, Februar sieglos seid. Da waren die Olympischen Winterspiele oder sonst was. Ja, super Vergleich, ja. Also es ist, fand ich am Freitag in der Vorberichterstattung eher zum Augenrollen, aber that's the business. Ja.
Ist so. Ich würde sagen, kommen wir vom Absteiger zum Aufsteiger. Und dementsprechend sind wir jetzt beim FC Energie Cottbus gelandet. Der lieferte sich jetzt ein wirklich verrücktes Spiel. Wobei man sagen muss, es gibt schon wieder so eine lange Reihe an verrückten Spielen in dieser jungen Zweitligasaison. Es reiht sich eher ein, aber trotzdem war das schon verrückt. Ein 4-4 in Wolfsburg, nachdem man schon 0-3 zurücklag, kurz vor Ende 3-4 zurückliegt. Und am Ende holt man sich tatsächlich noch gegen den vermeintlich übermächtigen Gegner aus Niedersachsen dann noch diesen Punkt. Damit steht man aktuell mit 4 Punkten nach 4 Spielen auch auf Tabellenplatz 11. Dazu gab es ich habe das komplette Spiel gesehen gegen Augsburg im Pokal, habe dazu den Spielbericht geschrieben, qua RBB-Job und kann sagen, das war bitter. Da hat man sich wirklich richtig teuer verkauft, honoriges Pokal aus gegen den Erstligisten. Und jetzt steht man, wie gesagt, mit 4 Punkten da. Wir hatten ja Cottbus, wir haben ja so ein bisschen diskutiert, wen nehmen wir jetzt in die Sendung mit rein? Nehmen wir vielleicht Kiel, Cottbus? Ich habe dann gesagt, weißt du was, aufgrund des regionalen Einschlags kann ich zu Cottbus vielleicht noch ein bisschen mehr beitragen, lassen uns die nehmen. Jetzt sieht das ja nach diesem 4-4 gegen Wolfsburg gar nicht mehr so schlimm aus. Trotzdem, glaube ich, kann man über gewisse Baustellen reden, Matthias.
Ja, also es ist tatsächlich, wir waren schon fast geneigt, sie vor dem Wolfsburg-Spiel und erst recht nach dem 3:0 so ein bisschen gedanklich in die Jagdrunde zu verabschieden, also um es mal ganz salopp zu sagen, aber ich glaube, das Torverhältnis spricht ja auch Bände, also sie sind hinten einfach nicht sattelfest, es sind immer wieder Aussetzer wie vor dem zweiten Tor, glaube ich, gestern gegen Wolfsburg, die ihnen einfach wehtun und sie sind aber imstande, die Stärken, die sie in der Offensive haben, irgendwie noch am Leben zu halten, also es ist auch bewundernswert, muss ich sagen. Und wenn man sich die Spiele anschaut gegen Hannover, das war ein echter Stil, ja. Also in der ersten Halbzeit hätten sie das gnadenlos schon in die Binsen gehen können und dann drehen sie das noch und gewinnen. Und gestern dachte ich, wow, das ist ja echt, wie ihnen so ein Anschlusstreffer vor dem Pausenpfiff nochmal Auftrieb geben kann. Also die Torfolge war natürlich perfekt, vor der Pause, nach der Pause. Dann wächst das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, aber das dann auch auf den Platz zu bringen, zeigt ja, dass irgendwie die Mannschaft intakt zu sein scheint. Also ne, das ist eine Mannschaft, die ist entweder sehr jung oder schon Spieler, die 30 kratzen oder überschreiten. Also so der Mittelbau ist jetzt nicht so prägnant in dem Kader. Die älter sind, haben jetzt auch nicht die Masse an Zweit- oder Erstliga-Erfahrung.
Quasi
also
gar nicht,
ja. Im Endeffekt tatsächlich, wenn man den Kader gegenüber anderen darlegt, der krasse Außenseiter in der Liga. Und die Bank hatten wir gestern auch hin und her geschrieben, von Wolfsburg ist so viel wert wie der gesamte Kader von Cottbus oder noch viel mehr.
Wolfsburg dreimal, hat gestern dreimal, glaube ich, oder ich glaube dreimal ist, also oder so. Ich glaube, das war der, ich habe es gestern irgendwo in der Sky-Vorberichterstattung aufgeschnappt.
Und dann, ja, und Wolfsburg wechselt halt 40 Millionen Euro an Ablöse ein und Cottbus bessere Regionalliga-Kicker, wenn man jetzt nur vom Standing heraus denkt.
Mhm. Also das heißt, die haben gestern wirklich ein Statement gesetzt, finde ich. Und das ist schon mit Ausrufezeichen. Die haben sich jetzt diesen Punkt nicht ergaunert, weil vier Tore musst du erstmal schießen. Und zum Schluss haben sie an sich geglaubt und durch den Platzverweis nochmal die zweite Luft bekommen. Also ich bin von dem Spiel gestern echt angetan, muss ich sagen. Mhm. Da muss natürlich auch der Gegner mitspielen, mit Wolfsburg, ja, dass die auch erst noch sich in einer gewissen Stabilität beweisen müssen, ist unstrittig, aber da muss ich echt den Hut vorziehen. Und jetzt haben sie 4 Punkte, meine ich, und sind fürs Erste im Rennen. Also
wenn du am Ende so viele Punkte wie Spieltage holst, kannst du theoretisch drin bleiben. Genau. Wenn wir das mal hochrechnen.
Ich würde sagen, Cottbus muss zu Hause einfach die Punkte sammeln. Auswärts kann man nicht drauf setzen, dass Wolfsburg so Gassi geht mit seinen Gedanken und unaufmerksam, wie sie es gestern getan haben. Das wird nicht jeder tun, aber Cottbus hat gezeigt, dass sie Fehler bestrafen. Und dass sie da sein können, wenn es drauf ankommt.
In dem Spiel steckt eigentlich alles drin, was man so ein bisschen zu Cottbus wissen muss. Denn was die Mannschaft auszeichnet, ist zum einen eine offensive Spielfreude. Das hat sie durch die letzten 2 Drittliga-Jahre getragen. Das ist die Essenz von Pele Wollitz. Pele Wollitz will, dass seine Mannschaft Fußball spielt. Und das hat dazu geführt, dass man in der dritten Liga mit dem besten Fußball nach vorne gespielt hat, den gepflegtesten Ball. Das führt aber auch dazu, dass man großes Risiko im Spielaufbau geht. Auch das wurde bestraft in diesem Spiel. Da gab es diesen Bock zusammen, also Lotka und Dumbia zusammen quasi. Das führt zu einem Tor. Aber führt auch immer wieder dazu, dass du deinen Gegner aushebelst. Und das haben sie auch gegen Augsburg als Erstligisten immer wieder geschafft und haben sich wirklich spielerisch bis an den 16er gedribbelt und gepasst. Und da steckt viel drin, da sind schöne Abläufe drin. Du musst natürlich hoffen, dass deine Unterschiedsspieler wie Giergi auch permanent gut aufgelegt sind. Der hat sich die letzten 2 Jahre in einen kranken Flow gespielt in der dritten Liga. Du hast natürlich Also mit Pech ist das gar nicht mehr auszudrücken, den Super-GAU, dass mit Erik Engelhardt dein 28-Scorer-Stürmer jetzt mit dem Kreuzbandriss fehlen wird. Und trotzdem,
dafür holst du dann Bogdanov, der auch schon 2 Tore geschossen hat. Also 2 Tore nach 4 Spieltagen, der war ja gar nicht alle Spieltage an Bord. Ist ja auch schon eine Quote, die vollkommen okay ist.
Also es ist offensiver Fußball, es ist riskanter Fußball, der lädt auch defensiv immer wieder zu Dingen ein. Du hast per se, du hast es schon gesagt, Matthias, keine gute Defensive. Also man hat mit 13,2 zugelassenen Expected Goals mit weitem Abstand den schlechtesten Wert. Also ihr müsst euch vorstellen, auf Platz 17 ist Braunschweig mit 9. Mhm. Das ist krass und das hat sich auch durch die Vorbereitung gezogen. Es war jetzt schon in den letzten Tagen ein großes Thema in Cottbus, dass man es nicht mehr geschafft hat, auf den letzten Drücker noch jemand für die Defensive vor allem zu holen. Da hat man sehr drauf gesetzt. Cottbus hat das dann offensiv verkauft und gesagt, naja, jetzt müssen wir zeigen, dass wir jetzt Team zusammenstehen und mit der Macht der Freundschaft quasi schaffen wir das schon. Aber du siehst diese Abwehr an. Du hast es auch gesagt, Matthias, entweder sehr alt oder sehr jung. Das liegt daran, dass sich Cottbus den Mittelbau nicht leisten kann. Und Wollitz auch nochmal sehr klar gesagt hat, wir sind nie die erste Wahl. Und er versucht alles, um Spieler zu überzeugen. Und das klappt ja teilweise auch mit Spielern, wo man sagt, krass, also die Bittencodes dieser Welt, die zurückkehren, ein Copado, dass der jetzt in Cottbus spielt, das ist jetzt nicht gegeben, so dass da jemand so hinwechselt. Und ich krieg's ja mit durch meinen Job. Du merkst diesem Verein an, dass der natürlich in den letzten Jahren nur dritte und vierte Liga gespielt hat. Das dürfen wir bei allem nicht vergessen. Die Substanz fehlt finanziell. Und Pele Wollitz ist der ausgleichende Faktor, weil der es schafft mit seiner fußballerischen Idee und mit seiner Überzeugungskraft. Und wir können alle von Pele Wollitz halten, was wir wollen. Da gibt's streitbare Statements, Aktionen und so weiter. Pele Wollitz ist ein fantastischer Trainer, von dem eigentlich alle Spieler, die bei ihm waren, schwärmen. Gut, Maximilian Krause, der wird nie wieder von Pele Wollitz schwärmen. Das ist aber eine andere Geschichte. Du darfst ihn nur nicht enttäuschen, so ungefähr, und zum anderen Verein gehen. Dann ist der Graben groß. Aber solange du unter ihm spielst, tut er alles für dich und kann da auch viele RBB-Dokus empfehlen zu Pele Wollitz. Das ist ein ganz eigener Typ, der aber es schafft, so eine Wagenburg um die Mannschaft zu bauen, eine Nestwärme herzustellen und dadurch einen unbedingten Glauben, der auch dazu führt, dass du bei einem 0-3 in Wolfsburg zurückkommen kannst. Die glauben einfach an sich und spielen weiter Fußball und das kann offensichtlich tatsächlich sich in reinen Punkten auszahlen.
Eigentlich so, ein gutes Schlusswort, ja. Ich weiß gar nicht, was ich noch ergänzen soll, Marc. Das war ein guter. Ich habe mich kurz so ein bisschen an José Mourinho und die Netflix-Doku erinnert, gefühlt, die ich irgendwie vor 2-3 Wochen geguckt
ja,
habe.
Ja, er ist wahrscheinlich erst, ja, so José Mourinho oder wie heißt der gute Simeone, da in die Riege. Ja. Du willst ihn nicht als genischen Trainer haben, als ja, dein Trainer.
Wenn es deiner ist dann super.
Also sie müssen im Endeffekt die Schwächen, die unbestreitbar da sind und die werden auch nicht durch Federstrich verschwinden, die müssen sie durch konsequentes Überperformen in ihrer Offensivleistung ausgleichen. Und das wird die Kunst sein, das über 34 Spieltage oder viele, viele Spieltage hinweg zu bestätigen.
Das und du musst hoffen, dass die Jungspieler, die du im Team hast, sich massiv steigern. Dein Innenverteidiger ist King Manu mit 22 Jahren. Fuseni Dumbia kam aus der Leihe. Der spielt jetzt auch, also King Manu spielt das erste Mal zweite Liga, 22 Jahre alt. Fuseni Dumbia ist von Frankfurt geliehen, 21 Jahre alt, spielt das erste Mal zweite Liga. Yannis Seidan ist ein junger Linksverteidiger, 19 Jahre alt, spielt das erste Mal zweite Liga. Und Luca Erlein, den haben sie als Rechtsverteidiger von Bayer Leverkusen geliehen. Der hat ja auch ein Tor gemacht jetzt gegen Wolfsburg. Der ist 19, spielt das erste Mal zweite Liga. Dazu kommt.
War nicht von Hoffenheim, aber egal, aber.
Nee, der kam, der ist von Hoffenheim zu Leverkusen. Nee, doch, der ist von Hoffenheim zu Leverkusen gewechselt und Leverkusen hat ihn direkt nach Cottbus verliehen. Mhm. Und dazu kommt, dass deine Doppelsechs zum einen aus dem sehr erfahrenen Leonardo Bittencourt besteht, der diese Erfahrung mitbringt, aber auch aus Lukas Michelbrink, 21 Jahre Leihgabe von Hertha, der hat letzte Saison schon dritte Liga dort Stamm gespielt, toller Kicker. Aber 21 Jahre spielt das erste Mal zweite Liga. Das heißt, dieser Defensivverbund ist zu 90% neu, dazu kommt mit Marcel Lotka, hast du einen Keeper, 25 Jahre alt, kam von Düsseldorf. Der war auch noch nie Stammkeeper in der zweiten Liga. Und das heißt, du hast auch da wieder natürlich auch stille Potenziale, die sich über die Saison hinaus entfalten können. Oder das bricht komplett zusammen, weil du nur Negativerlebnisse hast und diese jungen Spieler sich dagegen nicht behaupten können. Das kann in beide Richtungen gehen. Stand jetzt ist es die eine Richtung, die negative. Mhm. Das kann sich aber auch finden, weil diese Spieler zweifelsohne noch Steigerungspotenzial haben. Aber ansonsten, ja, hast du den Kader angesprochen, Bogdanov, der kam jetzt auch, der ist 19, der kam jetzt geliehen von Union. Da hätte man sich auch andere Lösungen erstmal gewünscht als Engelhardt-Ersatz. Du willst jetzt eigentlich nicht in der Situation, wo es erstmal um Leben und Tod in der zweiten Liga geht, den 19-jährigen Stürmer ausbilden. Aber Wollitz nimmt sich solchen Dingen dann halt an und dann kann das funktionieren. Aber du hast es gesagt, also ohne Überperform wird Cottbus nicht in dieser Liga bleiben. Das ist einfach so. Aber ohne Überperform wäre Cottbus auch nicht aufgestiegen. Das war auch nicht gegeben.
So. Es ist ja so ein bisschen dieses, du hast eigentlich keine Chance, du weißt, du hast keine Chance, alle anderen sagen, du hast keine Chance und trotzdem holst du einen Punkt gegen Wolfsburg. So. Ich finde, das ist genau das, was ist ja vielleicht am Ende und gerade in dieser zweiten Liga, also wenn ich da auch auf die Ergebnisse von diesem Spieltag wieder gucke, Du, ja, ich glaube, wir haben alle wahrscheinlich Cottbus als Absteiger getippt, ohne dass ich jetzt alle Tipps im Kopf habe.
Da waren einige durchaus positiv, muss ich sagen.
Aber vielleicht ist auch das die Situation, dass wir in einem halben Jahr irgendwie auf den Zwischenstand irgendwie gucken und sagen, Mensch, hätten wir jetzt nicht gedacht, dass Cottbus überm Strich irgendwie steht gerade oder dass sich das entwickelt. Du hast die jungen Spieler angesprochen. Ja, das kann total in eine schlechte Richtung kippen, aber das kann auch in eine andere Richtung kippen. Also ja, Nürnberg, krasses Positivbeispiel. Da sind die Spieler auch sehr, sehr jung und haben teilweise nicht super viele Erfahrungen. Ja, sie kommen in ein anderes Gefüge, sie kommen in ein anderes Umfeld, kann man nicht 100% vergleichen. Aber wer weiß, vielleicht gibt auch das einfach so einen Push, weil die alle Bock haben, plötzlich in der zweiten Liga zu zocken, obwohl sie einfach noch nicht den Schatz an irgendwie Erfahrungen, vielleicht auch an Qualität noch mitbringen, wie der ein oder andere. Und dann ist es genau das so. Du hast keine Chance. Und das ist es, was es irgendwie am Ende dann vielleicht doch in der einen oder anderen Situation rausreißt. Und wie gesagt, ich glaube, hätte man da auf einen Punkt gewettet gegen Wolfsburg, man hätte wahrscheinlich gut Geld machen können, wenn man wettet. Und dann ist das am Ende ein 4-4. Was vielleicht jetzt auch nochmal was irgendwie auslöst.
Also klar.
Sagen, also ich weiß gar nicht, gegen wen Cottbus als nächstes hier muss man
auch. Karlsruhe, danach St. Pauli, danach Darmstadt. Also schon Clubs, genau. Wo du sagst, die sind jetzt auch nicht gefestigt.
Nee. Kann man vielleicht auch noch was vielleicht holen? Du kannst vielleicht auch die Erzählung entwickeln, ne, Hannover gewonnen, Wolfsburg nach einem riesen Rückstand zurückgekommen. Wenn ihr den Deckel nicht drauf macht, wir sind da.
Ja.
Also vielleicht kann sich sowas dann auch in den Köpfen von Kontrahenten festsetzen, wenn die bis zum Schluss nur 2-1 führen oder sowas. Die haben ja schon mal gegen X und Y gezeigt, dass sie zum Schluss auch noch was bewerkstelligen können.
Also ja,
wir werden sehen.
Ja. Wir werden sehen. Aber ja, ich finde auch, Lisa, nochmal den psychologischen Effekt rausgearbeitet. Und ich glaube, genau mit solchen Dingen arbeiteten Wollitz ja auch. So Trotzeffekte, Wagenburg.
Anders kannst du es, glaube ich, nicht.
Nee, und das ist er ja gewohnt. Wie gesagt, in der dritten Liga, das war nicht zu erwarten, dass die 3 Jahre so top performen. Die sind ja im ersten Jahr knapp gescheitert am Aufstieg. Jetzt dann hatten sie es gepackt. Aber das war auch nicht finanziell bedingt, sondern das war aufgrund der Spielidee und des unbedingten Glaubens und genauso wird man es jetzt weiter durchziehen wollen. Für die Region Brandenburg wäre es doch schön, wenn Energie das einigermaßen hinbekommt.
Wir hatten es vorhin über Goram als estnischen Juniorennationalspieler aus Berlin und ich bin am Wochenende bei Lukas Michelbrink vom Glauben abgefallen, dass er Juniorennationalspieler ist in Litauen.
Ja. Da dachte ich so, okay. Das ist Berlin, das ist international. Ja, cool. Das ist so, genau. Da haben eigentlich alle irgendeine Zweitnation und sein Bruder spielt ja bei Fortuna Köln in der 4. Liga, Jonas Michelbrink. Ja. Er hat jetzt sogar schon sein A-Debüt, meine ich, gegeben für Litauen, Lukas Michelbrink. Also,
stimmt, 4 Länderspiele.
Siehst du?
Okay, also, die Frage, litauische Nationalspieler in der 2. Liga, habe ich dann in Zukunft.
Ja, auch. Da kannst du bei jedem Pub-Quiz jetzt überzeugen. Genau. Da gibt es einen kleinen Cheatcode. Estland kannst du mit Guram antworten, da bietet Hertha definitiv Auswahl. Mal sehen, ob wir zu interessanten Nationalspielerkarrieren beim SV Darmstadt kommen. Auf jeden Fall müssen wir erstmal jetzt darüber reden, dass sie erst jetzt antreffen, Matthias. Denn Darmstadt grüßt mit der roten Laterne. Man ist nach 4 Spielen und jetzt dem 0 zu 3.
Hätte auch 0 zu 4 sein können.
Ja, gefühltes 0 zu 4 auf dem Betze. Grüßt man vom Tabellenplatz 18. Es gab ein 2-2 zum Auftakt gegen Kiel, seitdem 3 Niederlagen gegen Dresden, Hannover und Lautern. Immerhin ist man im Pokal mit 2-1 gegen Regionalligist Jena weitergekommen. Die Schmach hat man sich also nicht gegeben. Ich stelle mir die provokante Frage, Umbruchsjahr oder Bruchjahr?
Oh, sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Also wird gerade auch in Darmstadt von den Fans sehr emotional behandelt, weil man hat einfach die komplette Offensive, kann man sagen, freigestellt oder abgegeben, hat die höchsten Transfererlöse der Liliengeschichte mit über 10 Millionen erwirtschaftet, aber jetzt natürlich die Aufgabe, ein neues Team zusammenzustellen. Und es war ein ganz bewusster Schritt. Also mich hatte Fernie vor der Sommerpause und Kofeld jetzt nach der Sommerpause interviewen können. Und beide sind so ein bisschen mit angetreten, auch das, was die Lilien schon lange immer ein bisschen propagieren, aber noch nie richtig bewiesen haben, nämlich, dass sie aus Beinen auch Geld machen können. Und seit Fernie vor 2,5 Jahren gekommen ist, hat er jetzt 3 Sommertransferfenster als inzwischen Geschäftsführer Sport begleitet und da knapp 20 Millionen eingenommen. Das ist für Darmstadt exorbitant, also unfassbar. Aber jetzt hat man natürlich die Herausforderung, ein Team zusammenzustellen, das aus verschiedensten Ligen stammt, verschiedenste Charaktere mitbringt. Sie waren sich gewiss, dass die zusammenpassen und die Mannschaft voranbringen können, aber sie müssen es beweisen. Und das können sie bislang nicht. Also wenn ich mir andere Spiele jetzt am Wochenende angeguckt habe, dann habe ich doch bei vielen Teams eine gewisse Struktur und Spielidee erkannt, bei Darmstadt gestern gar nicht. Und das ist schon wirklich bitter.
Darf ich das kurz mit Zahlen unterlegen?
Ja, gerne.
Auch bei den Expected Goals ist man aktuell Tabellenschlusslicht mit Abstand nur 3,1 nach jetzt 4 Spielen. Das ist wirklich bitterschlecht. Platz 18 ist man bei Ballberührung im gegnerischen Strafraum. Man hat also auch große Probleme, gezielt ins letzte Drittel vorzustoßen. Und auch bei Balleroberung im letzten Drittel ist man Platz 18. Man kriegt es also auch nicht hin, einigermaßen hoch zu pressen. Muss nicht das Erfolgsmittel sein, aber Platz 18 ist ja schon eklatant.
Vielleicht auch erklärbar, dass bei den 4 Ligaspielen 1,5 Halbzeiten in Unterzahl dabei waren.
Das ist absolut ein Punkt, ja.
Gegen Hannover hatte man nach 20 Minuten eine rote Karte, gegen Dresden nach einer Stunde eine gelb-rote. Also das heißt, man hat dann einfach eine lange Strecke, in der das Spiel ein Muster ohne Wert ist. So ein bisschen gerade das Spiel gegen Hannover, das Heimspiel, das vorletzte, tut in der Hinsicht massiv weh, weil da hatte ich schon drauf gesetzt, dass ich jetzt mal erstmal sehe, wie Kofeld imstande ist, seine Spielidee durchzudrücken. Und die Lilien sind gut gestartet, aber mit dieser roten Karte war alles Makulatur. Also du hattest dann, ich glaube, Martin Raffelt hat es häufiger schon in den Länderspielfolgen hier gesagt, wenn ein früher Platzverweis geschieht, das ist so ein massiver Eingriff in das Spiel, das ist schon unverhältnismäßig. Natürlich gibt es berechtigte rote Karten, ja, da darf man ja durchaus auch streiten bei der roten Karte für Vukotić, der eben das Handspiel macht, aber es ist noch weit weg von irgendeiner gefährlichen Situation, in der Mitte wäre noch Pfeiffer, egal. Also das Spiel tat weh, weil man dann, glaube ich, schon Hannover hätte bezwingen können, war dann auch in Unterzahl lange Zeit besser und torgefährlicher, aber irgendwann war es dann auch mit Hannover so, dass man sich da nicht mehr erwehren konnte. Und was ich, glaube ich, schon nochmal, um auf den Anfang zurückzukommen, sehe, dass in Darmstadt gerade etwas brechen könnte. Also wenn man jetzt am nächsten Spieltag zu Hause gegen Bielefeld nicht gewinnt, und ich sage nicht nur nicht punktet, sondern nicht gewinnt, dann ist die Diskussion riesengroß, weil dann fährt man nach Wolfsburg und ich glaube nicht, dass man sich so gut da schlägt, wie es Cottbus jetzt nach einem 0-3 tut. Und dann hat man die Länderspielpause und dann wird's richtig ungemütlich. Da verbringen die Lilien die Zeit in den USA, weil da ein Kooperationspartner ist, gegen den man ein Testspiel macht und da die Geschäftskontakte womöglich ein bisschen vertieft. Es war schon für das Frühjahr angedacht, hat man verschoben. Jetzt ist es eben in dieser längeren Länderspielpause. Kann auch für das Teambuilding nochmal gut
sein. Ich wollte gerade sagen, Tapetenwechsel oder man sagt im Nachhinein, je nach, es wird so oder so gedeutet.
Kann man so oder so wieder interpretieren. Ja.
Genau das.
Muss
aber
das sein oder hat genau gebracht jetzt, ja.
Darmstadt ist ja jetzt nicht der unruhigste Standort, aber natürlich gibt es die Knodderer, die es überall gibt. Und der Lilien-Fan per se, der die Hard ist, der hat auch schon mal gerne das Stirnrunzeln festgetackert. Und das höre ich jetzt nach dem Lauschenspiel auch von Leuten, die ich eher als reflektiert wahrnehme. Dass da schon die Gefahr gesehen wird, hat man sich da nicht gewaltig verzockt. Also man hat einfach Spieler abgegeben, die hatten auch, die Vertragslaufzeiten waren nicht mehr genannt in Darmstadt, aber mutmaßlich nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit. Deshalb musste man sie entweder zu Geld machen. Die Rede ist von Liedberg, von Hornby, von Corridor, von Lopez war anders gelagert. Aber jetzt auch von Magliza ganz maßgeblich. Man hat also Säulen der Mannschaft abgegeben, hat dafür gleichwohl viel Geld eingenommen, dass man aber nicht 1:1 reinvestiert. Die Sprachregelung in Darmstadt ist, man investiert in den Kader, aber es muss ein ordentlicher Batzen übrig bleiben, um in die Infrastruktur, in das Team hinter dem Team, um ja quasi den Spielbetrieb sozusagen möglich zu machen, da muss investiert werden. Jetzt hat man eingenommen, aber wohl nicht so richtig gut in manchen Augen reinvestiert und auch der.
Darf ich da eine Frage stellen?
Gerne.
Ich glaube, Darmstadt ist ja ein Verein, der an sich seriös geführt wird. Und seriös geführte Vereine in der zweiten Liga, die nicht komplett auf Rosen gebettet sind, haben, glaube ich, den Instinkt zu sagen, irgendwann kommt unser Jahr. Also wir können den Aufstieg nicht erzwingen, sondern irgendwann, wie in Nürnberg vielleicht, kommt der perfekte Sturm und wir haben den Kader zusammen, den wir immer zusammenstellen wollten und diesmal wird er uns nicht vorher auseinandergepflückt und wahrscheinlich war doch die letzte Saison der perfekte Sturm für Darmstadt, um zu sagen, ey, wir leisten uns das jetzt, Liedberg und Hornby zu halten. Zur Not verkaufen wir in einem Jahr für fast weniger Geld, weil Vertragslaufzeit. Aber dafür haben wir die Chance, jetzt hochzugehen. Ich glaube schon, dass man darauf gepokert haben wird, oder?
Ja, also man hat es nie so sonderlich vor sich hergetragen, aber wenn du so lange oben mit dabei bist und ja auch eine wirklich verdientermaßen ordentliche Rolle spielst oder gute Rolle spielst in der Liga, dann willst du auch hochgehen. Und das hat ja dann auch Kohfeldt und auch Schuhen immer mal sukzessive fallen lassen, dass man im Aufstiegskampf ist und dass sich Schiedsrichterentscheidungen durchaus negativ auswirken, wie die rote Karte in Dresden oder ähnliches. Und da wollte man sicherlich zugreifen und man hat es dann nicht geschafft. Und Kohfeldt war auch in der Retrospektive in dem Gespräch mit mir auf die vergangene Saison schon ein bisschen am Hadern für meinen Eindruck, weil ihnen einfach die verletzten Probleme dazwischen gegrätscht sind. Also ein Hornby war nie verlässlich mehr dabei und Korridor hat nur noch unter Schmerzen gespielt, war auch phasenweise außen vor.
Marseiller
hatte Kreuzbandriss, das heißt, er hat gesagt, du hast so viel aufgebaut und dann bricht dir gesundheitlich der Kader weg. Und das mental zu verkraften war schon nicht leicht. Er bleibt positiv in seiner Ansprache. Das Gespräch mit mir war vor dem Saisonauftakt, aber dennoch, er ist willens, das hier, was wieder entstehen soll, mitzugestalten. Er hat gesagt, er hat bewusst verlängert. Er will den Verein zusammen mit Paul Fernie weiterentwickeln. Er will den Verein fordern. Das ist auch das Präsidium bereit mitzugehen, weil sie haben in dieser vermaledeiten Erstligasaison festgestellt, wenn wir einfach so weiter vor uns hin wurscheln, jetzt in meinen Worten, dann wird es nicht auf Strecke erfolgreich bleiben, sondern wir müssen hier an den richtigen Stellschrauben drehen. Sie haben sich mit Fernie, bin ich fester Meinung, enorm professionalisiert. Sie haben mit Kohfeldt jetzt ein Bruder im Geiste von Fernie, der den Verein wirklich fordert und auch Maßnahmen erfordert, die hinter den Kulissen vonstatten gehen, damit der Verein einfach besser aufgestellt ist. Die Verfügbarkeit von Spielern, wie erwähnt, letzte Saison brachen sie weg, ist ein Riesenthema. Sie haben in der Physiobreite sich verstärkt, sie haben in den Athletiktrainern sich verstärkt, sie haben eben den Schlüssel zwischen Spielern und Betreuenden erhöht, um hier bestmöglich gewappnet zu sein. Also er hat auch gesagt, Darmstadt muss nicht größer werden, aber die Fokussierung auf den sportlichen Erfolg muss in allen Belangen da sein. Also er hätte auch im Sommer sagen können, that's it, wir haben so viel Gelder erlöst wie noch nie, wir haben eine erfolgreiche Runde gespielt bis Spieltag 25, that's it, ich werde auch anderswo unterkommen, aber er hat sich der Sache verschrieben. Wäre jetzt natürlich eine bittere Pointe, wenn das erstmal in der Sackgasse mündet und man nicht vorankommt und er dann womöglich die Zeche zahlen muss.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja letztendlich bislang gar nicht so sehr an Kohfeldt gekrittelt in deiner Analyse, sondern du hast gesagt, man hat sich auf dem Transfermarkt verzockt. Womöglich.
Also ich bin bereit.
Und dann muss man ja wahrscheinlich trennen und dann auch da wieder kann man ja gestärkt vielleicht aus einer Phase hervorgehen, wo man weiß, dass man das vielleicht getan hat, wo man den Trainer den Rücken stärkt. Aber wir alle kennen die negativen Eigendynamiken. Mit der Zeit wird der Druck größer und irgendwann schwindet ja auch im Team der Glaube, dass es mit dem Trainer noch klappt. Soweit sind wir noch gar nicht. Aber will sagen, genau. Stand jetzt würdest du schon noch klar zwischen, das ist der Transfersommer, da sind die und die Dinge passiert und das ist die Arbeit von Florian Kohfeldt trennen.
Ja, also ich würde auch den Transfersommer jetzt noch nicht als schlechten Transfersommer bezeichnen. Das wird sich im Laufe der Hinrunde erweisen. Ich finde, Darmstadt hat clever gescoutet. Die Puzzlestücke müssen jetzt halt zueinander finden. Und das ist die Krux. Und manchmal in vielen Gesprächen mit Spielern höre ich immer wieder, es sind die kleinen Dinge, auf die es ankommt. Und ich denke mir immer so, ja, hast du das Spiel von außen gesehen oder so und red du mal. Aber ich glaube, hier und da ist es schon so, die rote Karte gegen Hannover, ne? Also die einfach massiven Strich durch die Matchplanung macht, kann schon sein. Also dass eben solche Dinge jetzt gerade nicht in Richtung Darmstadt ausschlagen, das Spiel gestern.
Der Elfmeter beim Stand von 0-0, da kannst du ja auch eine positive Eigendynamik entstehen lassen, triffst ausgerechnet dann die Latte, ja.
Ja, also ich bin von dem Weg, er hört sich für mich schlüssig an. Wir haben über Jahre hinweg nie sonderlich Geld eingenommen. Jetzt machen wir es mal und reinvestieren es dann und investieren damit mutmaßlich in zukünftige Transfererlöse. Wir haben mit Verkooyen einen jungen 19-jährigen Belgier, der bei PSV Eindhoven groß geworden ist, der von Eindhoven auch gerne verlängert worden wäre, der von anderen Clubs, laut meinen Informationen auch Vertragsangebote hatte, der sich aber für Darmstadt entschieden hat. Und Darmstadt hat sich, glaube ich, inzwischen auch hier und da einen Namen erworben, dass man entwickeln sich kann und dann den nächsten Schritt macht. Wie Liedberg jetzt beim Erstligisten oder Hornby bei einem gefühlten Erstligisten. Und dann muss es jetzt aber halt klicken. Und das ist wirklich die Krux. Also ich bin von dem Weg erstmal überzeugt in der Hinsicht, dass ich glaube, hier wird nicht mit dem Feuer gespielt, sondern man sieht Möglichkeiten, die wir nach bestem Wissen und Gewissen treffen. Das Umfeld wird nur jetzt derzeit unruhig. Und diese, wir brauchen einen Ersatz für Liedberg, wo ist er denn, dass die so spät kamen, hat Fernie von Anfang an gesagt. Also welcher Zweitligist hat denn keinen Stürmer noch bis zum Schluss gesucht? Das ist es eben, ne? Also du, hier ist nicht wünsch dir was. Und Darmstadt ist, glaube ich, inzwischen auch hinter den Kulissen so gut aufgestellt, dass sie vernünftig scouten, dass sie vernünftig gucken, wer passt auch von seinem Charakter und von seiner Persönlichkeit.
Es gab ja auch wenige Transferflops, an die ich mich jetzt bei Darmstadt in den letzten Jahren krass erinnere. Also eine gewisse Quote hat jeder Club, das muss man klar sagen. Aber insgesamt nehme ich die Transferphasen von Darmstadt als eher positiv wahr.
Ja, geht mir genauso. Also du hast natürlich Spieler, die unter dem Radar sind, dann auch nicht mehr so wirklich eine Rolle spielen. Letztes Jahr Semi Güler, der kam halt aus der dritten Liga, war als Joker top, war dann eine Nummer zu groß. Das ist fair enough. Oder so, wir haben wie letztes Jahr auch der Leihstürmer oder der Stürmer, der aus Wolfsburg kam, Pole, Name jetzt
vergessen. Ach so, Bialek?
Genau. Also das heißt, solche Spieler, die haben aber auch nicht wehgetan. Die haben ihre Chance bekommen, war dann einfach doch aus an dem einen oder anderen Grund nicht gut genug, aber im Endeffekt die Summe hat es gemacht, die funktioniert hat und deshalb bin ich willens, nach wie vor den Weg erstmal gut zu finden und dran zu glauben, dass das auch funktionieren kann. Leider ist Fußball ein Ergebnissport. Also wenn es lange im Keller so aussieht, wie es jetzt aussieht und man einfach keine Dreier einfährt, wie bei St. Pauli, auch seit März kein Dreier mehr, Pokal außen vor, dann tut's einfach weh. Und dann ist die Frage, wie lange kannst du das mittragen? Ob's ein neuer Trainer löst? Keine Ahnung. Also ich mache im Moment noch keine Trainerdebatte auf. Ich glaube, die ist auch noch nicht so wirklich ausgerufen worden, medial oder auch in der Fanszene. Aber man hinterfragt halt schon von Bedenkenträgern, war das notwendig, so einen krassen Umbruch zu tun? Und war das notwendig, nicht doch zu sagen, du bleibst jetzt hier? Wir kriegen für dich zwar kein Geld mehr, aber du garantierst uns eine gewisse Torquote X oder sowas. Und das wird hinterfragt. Und ja, im Moment haben die natürlich Wasser auf ihre Mühlen, die Kritiker. Und wenn es Darmstadt, sage ich mal, bis in den Oktober hinein nicht schafft, das zu korrigieren, dann wird's, dann tut's weh.
Das sind eigentlich perfekte Schlussworte, wie ich finde. Ich habe nicht viel hinzuzufügen. Wir sind gespannt und das ist ja das Schöne, es ist ja noch sehr früh in der Saison, wirklich sehr früh.
Ja, und auch vor dem Spiel hatte noch, ich glaube es war Kofeld gesagt, sie haben auch mit dem Mannschaftsrat diese Woche schon, also vor dem Lauternspiel, den Austausch gesucht, ob die Spielidee, die sie haben, nach wie vor passt, ob sie da was anpassen sollen. Ich fand, sie haben gestern was angepasst, weil am Anfang waren sie sehr darauf bedacht, hinten nichts anbrennen zu lassen. Lange Bälle nach vorne, egal ob ein Abnehmer da war oder nicht. Also erstmal Safety first und irgendwann ging es dann in die Binsen. Aber der Mannschaftsrat hat laut Kofelds Äußerungen gesagt, sie wollen an der Spielidee festhalten. Sie wollen jetzt nicht gleich nach 3 Spieltagen alles in Frage stellen. Und es ist ja schon mal ein Zeichen, dass da an der Stelle zumindest die Bereitschaft da ist oder zumindest auch die Vision da ist, dass das zum Erfolg führen kann. Nach der Woche wird man sicherlich nochmal ernsthaft miteinander reden und das vielleicht doch nochmal hinterfragen. Aber man muss jetzt tatsächlich Ergebnisse einfahren. Ja. Und darauf kommt es an. Punkt.
Punkt. Nehme ich. Punkt nehme ich. Dementsprechend beenden wir diese Sendung an dieser Stelle. Wir sind durch. Wir haben 6 von 18 Teams besprochen und haben doch wieder 2 Stunden gebraucht. Ihr seht also, wenn man dem gerecht werden will, dann bräuchte es wirklich die 6 Stunden Schlusskonferenz nach diesen wilden Zweitliga-Wochenenden. Ich habe gar nicht mehr viel zu sagen. Wie gesagt, unterstützt den Rasenfunk gerne finanziell. Ansonsten, Lisa, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank fürs Einladen. Ich habe mich gefreut. Unsere Premiere auch mal.
Ja.
Das haben wir ja auch gemerkt, Matt. Ich war schon so oft hier, aber wir beiden noch nie zusammen, Mensch. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank euch.
Kann ich nur zurückgeben. Matthias, auch danke für deine Zeit.
Ja, danke. Trotz des schlechten Tabellenstandes war erhellend und hat mich wieder ein bisschen runtergebracht.
Perfekt. Nehmen wir so mit.
Das war
wir
der Rasenfunk.
Raus.
Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.